Die Botschaft, Größeres als Salomo ist hier, wurde am 5.6.1963 im Ramada in Tucson, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Glaube ich. Lasst uns noch ein paar Augenblicke stehen bleiben und unsere Häupter neigen. Während wir unsere Häupter und Herzen verneigen, frage ich mich, ob ihr heute Abend eine besondere Bitte an Gott habt. Eine besondere Sache, die ihr mit eurer erhobenen Hand kundtun wollt. Er weiß genau, was ihr jetzt braucht. Überlegt in eurem Herzen, was es ist. Unser himmlischer Vater, wir sind so froh, dass wir heute Abend das große Vorrecht haben, Vater zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu sagen. Und wir sind so glücklich zu wissen, dass wir heute Abend hier an himmlischen Örtern in Christus, deinem Sohn, versammelt sind. Und er hat verheißen, dass wenn wir in seinem Namen um etwas bitten, es uns gewährt wird. Herr, du hast jede Hand gesehen, die sich erhoben hat. Du weißt, was hinter dieser Hand verborgen war. Es war ein Anliegen und ich bringe mein Gebet zusammen mit dem der anderen vor. Durch den Glauben kommen wir jetzt zum großen elfenbeinernen Thron Gottes hinauf. Dort sehen wir, wie das Blut des Herrn Jesus auf dem Altar liegt, um sicherzustellen, dass unsere Bitten erhört werden. Es gibt nur noch eine Sache, wenn wir daran glauben, dass wir das erhalten, worum wir bitten, dann wird es auch gewährt werden. Hilf unserem Unglauben. Und, Vater, wir bitten dich heute Abend, dass du uns das Wort offenbarst, während wir es öffnen. Du bist derjenige, der es geschrieben hat, und wir bitten dich, dass du es uns zu erkennen gibst. Und dann komm zu uns und lebe es aus und beweise dich, dass du in dieser Stunde großer wissenschaftlicher Errungenschaft und in einer Zeit, in der die Gemeinde kalt wird und sich in Formen und Glaubensbekenntnissen verliert, für diejenigen, die an dich glauben, derselbe bist, der du derselbe Gott bist, der die Kraft zu Pfingsten ausgegossen hat. Du bist derselbe Gott, der mit den Jüngern ging, der mit Moses in der Wüste war und du bist derselbe heute Abend. Segne uns jetzt, während wir uns gemeinsam um das Wort Gottes versammeln. Im Namen Jesu Christi bitten wir darum. Amen. Nimm Platz. Wie immer halten wir es für ein großes Vorrecht, da zu sein, wo das Volk Gottes versammelt ist. Da ich sicher bin, dass Christus mitten unter uns ist und wir sind Gott, dem Herrn, dankbar für das Hören des guten Berichtes vom letzten Abend, welcher immer noch zeigt, dass Gott die Kranken und Bedrängten heilt. Und jetzt ist da noch, wenn wir uns nur auf Christus konzentrieren und wissen, dass seine Gegenwart hier ist und dass er für uns bereits jeden erlösenden Segen gesichert hat, für den er gestorben ist. Er gehört uns. Alles, was wir tun müssen, ist es zu glauben. Und jetzt hoffen wir, dass ihr euch heute gut entspannt habt und ich versuche euch heute Abend so bald wie möglich zu entlassen. Und dann morgen Abend, das ist der Donnerstagabend und dann Freitagabend und dann Samstagmorgen das Frühstück. Ich möchte die Gemeinde heute Abend um eine Sache bitten, die von Bruder Carl Williams, dem Präsidenten des Phoenix Chapters, stammt. Sein 85-jähriger Vater hatte heute Nachmittag einen Schlaganfall und er sollte heute Abend hier sein. Er musste aber irgendwo in den Norden fliegen, um seinen Vater zu besuchen. Und ich habe sofort für den alten Mann gebetet. Vor ein paar Wochen war ich bei ihm. Er war lebhafter als sein Sohn drüben in Albuquerque, wo wir einen Kongress hatten. Und heute Abend liegt er da mit einem Schlaganfall. 85 Jahre alt. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott ihn von seinem Schlaganfall erlösen wird. Ich glaube es, denn als ich im Gebet war, konnte ich sehen, wie er sich bewegte. Und man hat keinen Schlaganfall, wenn man sich bewegen kann, wisst ihr? Also weiß ich, dass es ihm besser gehen wird, wenn auch nicht gut. Und wir sind dankbar für den Glauben, den Hinweis, der uns etwas sagt und wir es erkennen. Es gibt kein Rätselraten mehr. Wir hatten jahrelang das Wort Gottes. Jetzt haben wir den Gott des Wortes, der hier sein Wort auslebt. Es ist also wahr, eines der letzten großen Zeichen, die der Gemeinde vor dem Kommen des Herrn verheißen sind. Vor nicht allzu langer Zeit waren mein Sohn und ich in Bombay, Indien, wo wir, glaube ich, den größten Altarruf hatten, den der Herr je in unserer Versammlung gemacht hat. war, wir konnten nicht abschätzen, wie viele zu Christus kamen, denn es waren schätzungsweise 500.000 in einer Versammlung, etwa 500.000. Und es war eine sehr anstrengende Zeit. Und da waren die Hindus, die heiligen Männer. Und oh mein, wenn man von Religion spricht, dann hat sie Indien. An diesem Nachmittag wurde ich von 17 verschiedenen Religionen Indiens unterhalten und jede einzelne von ihnen lehnte Jesus Christus ab. Jede einzelne von ihnen, Mohammedaner, Buddhisten, Sikhisten, Jainisten, ach, so viele von ihnen. Und ich habe nie etwas gesagt. Ich habe ihnen nur zugehört. Wir mussten unsere Schuhe ausziehen, um in den Tempel der Jainisten zu gehen. In dieser Nacht vor einem Herr, dessen Ende ich nicht sehen konnte. Und als die Leute anfingen aufzustehen, musste die Miliz die Leute kommen lassen, einer nach dem anderen. Der erste, der kam, war ein Aussätziger, der keine Arme hatte und dessen Ohren abgefressen waren. Natürlich wusste jeder, was sein Problem war. Als dann zwei oder drei vorbeikamen, war da der Heilige Geist und offenbarte sich. Wenn die Salbung einsetzt, kannst du natürlich erkennen, was die Leute denken. Seht ihr, ihr bekommt es mit. Und sie dachten, es handele sich um so etwas wie Telepathie. Und jeder, der weiß, was Telepathie ist, wenn ihr denkt, dass das, was der Heilige Geist wahrnimmt, Telepathie ist, dann wisst ihr nicht viel über Telepathie. Diese heiligen Männer und Rajas und so weiter auf ihren Kissen und so wurden sie übereinander gestapelt. Zwei oder drei von ihnen erstickten in der Versammlung und sie versuchten, sich zu stapeln. Und ich hatte nur 2 Tage Zeit und ich konnte keinen Schutz bekommen. Nur in der Stadt konnte ich ihn bekommen, denn nur dort gab es Schutz. Außerhalb der Stadt war eine Frau vorbeigekommen, die ein bisschen Ärger gemacht hatte. Und 2 oder 3 wurden erstochen und außerhalb der Stadt wollten sie mir keinen Schutz geben. Und es war wirklich schrecklich, das zu sehen. Und es kam der 4. oder 5. Mann vorbei, ein Blinder und ein Bettler. Das war klar, Indien hat 470 Millionen Einwohner und es sah für mich so aus, als ob etwa 400 Millionen von ihnen Bettler waren. Und ich habe noch nie so viele Bettler gesehen und es ist so bemitleidenswert. Wenn wir nicht wissen, wie gut es uns geht, müssen wir einmal so eine Reise machen. Hier liegt eine Mutter auf der Straße, ihr kleines Baby hungert. Sein kleines Zahnfleisch ist an seinen Lippen gepresst. Sein kleines, es kann nicht mehr schreien. Die Mutter ist auch am Verhungern. Sie will uns das Baby geben, damit es nicht stirbt. Alles, um zu verhindern, dass es stirbt. Und hier, nun, nimmst du es? Hier ist noch eins und hier ist noch eins und noch eins. Oh, es ist einfach kein Ende und da sind sie und so bemitleidenswert und es sind Menschen, für die Christus gestorben ist. Und da in dieser Nacht stand dieser blinde Mann und kam hoch und der Heilige Geist sagte, er ist ein Bettler und ein Anbeter der Sonne. Er ist schon seit 20 Jahren blind. Nun, sobald das gesagt wurde, könnte man weitermachen. Ihr wisst schon, sie haben dich. Wenn ihr an so einen Ort geht, solltet ihr besser wissen, wovon ihr redet, denn sie werden euch herausfordern und das jederzeit. Und ihr solltet euch sicher sein, dass Gott euch geschickt hat. Dort spielt man nicht Gemeinde. Ihr müsst wirklich wissen, wovon ihr redet. Hier in Amerika ist alles in Ordnung, aber versucht nie auf das Feld zu gehen, wenn ihr nicht wirklich sicher seid. Und in Afrika, bei den Hexendoktoren und so, sie sind Spiritisten. Sie machen nicht nur mit Psychologie herum, sie sind von Dämonen besessen und sie haben Macht. Und es braucht allein die Macht Gottes, um sie zu überwinden. Und ich habe noch nie erlebt, wie unser großer und glorreicher Herr Jesus über all das hinweggegangen ist und dabei jedes Mal den Sieg errungen hat. Ich sage das als sein Diener in seinem Namen. Und in dieser Nacht war da ein Mann. Ich erinnere mich, dieser Mann, er sagte, du bist blind. Sagte, du bist ein Bettler und du betest die Sonne an. Und sie glauben, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie in die Sonne schauen, bis sie blind werden. So gibt es einen Himmel für sie und sie wollen dorthin, indem sie die Schöpfung anbeten. Und hört zu, ihr konntet es spüren, dass sie, diese, besonders die, die sie heilige Männer nennen, dann schmieren sie sich mit Olivenöl ein, das ist ein schöner Anblick. Sie töten eine Ziege und beten an. Als nächstes sagte er, du bist ein verheirateter Mann und du hast 2 Kinder. Und es sind 2 Jungen. Einer von ihnen ist ungefähr 6 Jahre alt und der andere ungefähr 9. Und als der Dolmetscher ihm das sagte, war das richtig. Und trotzdem wollten sie nicht zuhören. Sie dachten, es sei Psychologie. Und ich dachte, Herr, wenn du mir etwas zeigen würdest, das sie sehen könnten. Und ihr müsst darauf achten, was der Heilige Geist sagt. Das ist es, was er euch sagt. Bleibt so lange dort, damit ihr hören könnt, was er euch wieder sagt. Seht ihr? Hört auf das, was er euch sagt. Denn ich bin es nicht. Ich weiß nichts darüber. Er ist es. Ich weiß selbst nicht, was ich sage, und ich weiß es erst, wenn ich das Band höre. Und dann ist es wunderbar zu sehen, was er getan hat. Und dann bemerkte ich es und sah den Mann wie in einer Vision oben stehen, und er konnte sehen. Er hatte sein Augenlicht. Ich dachte, das wird jetzt eine wunderbare Zeit sein. Und ich sage, heute wurde ich im Tempel der Janes unterhalten, wo viele von euch verschiedenen Leitern hier anwesend waren. Und ihr habt mir erzählt, wie klein das Christentum ist und wie großartig eure Religion ist. Ich hatte keine Gelegenheit, für den Herrn Jesus einzutreten. Aber, sagte ich, heute Abend steht hier ein Mann, der blind ist. Wenn ich den Mohammedanerpriester oder den Buddha-Priester oder wen auch immer fragen würde, was ihn dazu veranlasst hat, dann würdest du sagen, dass er im Unrecht ist, weil er die Schöpfung anstelle des Schöpfers verehrt. Dazu würde ich Amen sagen, das ist wahr, die Schöpfung anstatt des Schöpfers. Nun, da hatte dieser Mann gerade gesagt, er würde dem Gott dienen, der ihm sein Augenlicht zurückgibt. Jetzt stellt er fest, dass er sich geirrt hat. Was würdet ihr dann mit ihm machen? Ihr Buddhisten würdet ihn dazu bringen, seinen Gott aufzugeben und sich dem Buddhismus anzuschließen. Mohammedaner würden ihn dazu bringen, ein Mohammedaner zu werden. Und anderes, was ist das? Ihr würdet nur seine Gedanken ändern. Ihr würdet nur, das ist Psychologie. Ich sagte, in Amerika ist es immer das Gleiche. Alle Methodisten wollen die Baptisten ändern und die Baptisten wollen die Pfingstler ändern und die Einheit will die Zweiheit ändern. Die Zweiheit wiederum will die... Oh mein, so etwas habe ich noch nie gehört. Aber eine dankbare Sache, wir beten alle denselben Gott an. Aber dort ist es anders. Aber, sagte ich, es ist Psychologie. Sicherlich gibt es irgendwo einen Schöpfer, der seine Augen gemacht hat. Ich hätte das nicht gesagt, wenn ich die Vision nicht zuerst gesehen hätte. Denn ich bin 54 Jahre alt und habe Visionen gesehen, seit ich 18 Monate alt war. Niemals. Ich werde jeden fragen, ob er schon mal eine fehlgeschlagen sah. Nein, mein Herr, das wird es nie. Das hat es nie, es wird es nie. Es ist immer richtig, weil es Gott ist. Und dann wusste ich, dass der Mann sein Augenlicht bekommen würde, aber ich wollte ihm eine kleine Falle stellen, um ein paar Ungläubige zu fangen. Und ich sagte, nun, wenn die mohammedanische Religion, die dem vorherrschende Religion in Indien ist, sollen die mohammedanischen Priester hierher kommen und diesem Mann das Augenlicht wiedergeben und ich werde Mohammedaner. Seht ihr? Ich sagte, wenn der Buddha eine so große Religion ist, sollen die Buddha-Priester kommen oder sonst jemand. Ich sagte, sicherlich, wenn dieser Mann mit dem richtigen Gott ins Reine kommen möchte, kann der große Schöpfer, der seine Augen zum ersten Mal gemacht hat, ihm auch zum zweiten Mal Augen machen, wenn er sie zu seiner Ehre benutzen wird. Das war die stillste Zuhörerschaft, die ich je gehört habe. Ich sagte, die Plattform ist geöffnet und wer kann, soll herkommen und ihm sein Augenlicht schenken. Lasst den Gott, den wahren Gott, der eine, der ihn geschaffen hat, der seine Augen erschaffen hat, kommen und ihm sein Augenlicht zurückgeben. Ich bin bereit, ein Anhänger dieser Religion zu sein. Niemand sagte ein Wort. Ich sagte, ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt, dass ich mit Hilfe von Telepathie verstehe, was mit diesen Leuten los ist und so weiter. Und dass ich ihnen sage, was sie sind und wer sie sind. Ich kann nicht einmal ihren Namen lesen. Ich muss ihn buchstabieren. Ich kann sie nicht aussprechen. Ich kann nicht einmal ihre Sprache sprechen. Ihr nennt das Psychologie. Wenn es das ist, habe ich nicht die geringste Ahnung von Psychologie. Und ihr seid Meister darin. Lasst den Meister der Psychologie kommen und dem Mann sein Augenlicht zurückgeben. Mal sehen, ob die Psychologie einem Blinden das Augenlicht wiedergeben kann. Es war immer noch ein stilles Publikum. Niemand sagte ein Wort. Ich sagte, warum sagt ihr denn nichts? Sicherlich gibt es irgendwo einen Gott. All das, was hier passiert, beweist, dass es irgendwo einen Gott gibt. Wer ist er? Ich sagte, der Grund, warum ihr nichts sagt, ist, dass ihr es nicht tun könnt. Aber der Gott des Himmels, der seinen Sohn Jesus Christus auferweckt hat und dessen Zeuge ich bin, hat mir in einer Vision gezeigt, dass dieser Mann sein Augenlicht wiedererlangen wird. Wenn er es nicht tut, dann bin ich ein falscher Prophet und werde aus Indien vertrieben. Aber wenn er es tut, hier, ihr Moabedaner, stehen eure Priester mit ihren Gewändern. Hier ist der Buddha und andere. Ihr seht eure Führer, wie still sie sind. Sie sagen nichts, aber ich spreche. Ich habe eine Vision von dem Mann gesehen, der sein Augenlicht erhalten wird, und es wird jetzt geschehen. Und wenn er das nicht tut, dann stimmt etwas nicht, dann bin ich ein falscher Zeuge der Bibel und von Christus. Jeder, ich sagte, wie viele von euch hier werden ihn als Retter annehmen, wenn Gott diesem Blinden das Augenlicht wiedergibt? Und überall sah man nur schwarze Hände, soweit man sehen konnte. Man schätzte, dass es 500.000 Menschen waren. Das ist eine 500.000. Das ist ein Vielfaches von dem, was wahrscheinlich in Tucson ist. Da standen sie also an einem einzigen Ort. Ich zog den Mann zu mir und bat ihn, zu mir zu kommen. Ich legte meine Arme um ihn. Sie übersetzten das Gebet nicht. Ich sagte, Herr Gott, das ist eine Herausforderung für meinen eigenen Glauben. Aber gerade hier, in der Zeit, in der all diese Heiden hier sind, bist du da nicht immer noch derselbe Gott, der du immer warst? Und ich sagte, jetzt steht dein Ruf auf dem Spiel. Ich sage nur, was du gesagt hast. Seit meiner Kindheit zeigst du mir Visionen. Ich habe noch nie erlebt, dass eine fehlschlug. Nun hast du mir gezeigt, dass der Mann sein Augenlicht wiedererlangen würde. Ich erbitte sein Augenlicht im Namen Jesu Christi. Und der Mann stieß einen lauten Schrei aus und der Bürgermeister der Stadt stand da, lief hin, packte ihn und umarmte ihn. Der Mann konnte genauso gut sehen wie ich oder jeder andere. Dann sah ich Tausende mal Tausende. Freunde, ich will das nicht kritisch sagen, aber wir haben es versäumt, das Programm auszuführen, das Christus uns auferlegt hat. Seht ihr? Er sagte, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Er hat nicht gesagt, Schulen zu bauen. Er hat nicht gesagt, Kirchen zu bauen. Das ist alles gut und schön, aber wir haben all unsere Zeit in den Bau von Schulen, Gemeinden und Konfessionen gesteckt. Und das spielte auch eine Rolle. Aber das ist nicht das, was er gesagt hat. Predigt das Evangelium und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In anderen Worten, das Evangelium zu predigen würde bedeuten, die Kraft des Heiligen Geistes zu demonstrieren. Und genau da haben wir versagt. Die Gemeinde braucht heute Abend kein weiches, hybrides Etwas, weich und schlaff wie die Gemeinde. Es ist nur ein Bekenntnis ablegen, sich taufen lassen und schon ist man ein Christ. Ein Christ zu sein bedeutet Selbstverleugnung. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, folge mir täglich nach. Heute ist das alles so weich und die Leute nennen sich Christen. Früher bedeutete es den Tod, sich zu Christus zu bekennen. Und ihr musstet euch täglich auf ihn verlassen, um alles zu bekommen, was ihr brauchtet. Dieser Gott lebt auch heute noch. Ich weiß, dass das wahr ist. Und er ist heute noch genauso groß wie damals, wenn er jemals Gott war. Ist er immer noch Gott, aber wenn er nicht Gott ist, dann war er nie Gott. Denn er ist ein Gott der ganzen Menschheit. Was nutzt es, von einem Gott Abraham zu reden, wenn er heute nicht mehr derselbe Gott ist? Was nützt es, von einem Gott zu reden, der das Rote Meer öffnen konnte, wenn er nicht in der Lage wäre, seine Kinder die Flucht zu ermöglichen, wenn er nicht in der Lage wäre, heute das Gleiche zu tun? Was ist mit einem Gott, der einen Toten aus dem Grab auferwecken konnte, wenn er heute nicht dasselbe tun kann? Was nützt es deinem Kanarienvogel, wenn du ihm feine Samen und Vitamine gibst, damit ihm gute, starke Knochen, Flügel und Federn wachsen und ihn dann in einen Käfig hältst? Wie soll er sie denn nutzen? Was nutzt es, eine Bibel über einen großen Gott zu lehren? Wie kann ein Mann, der friert, sich... Kann er sich an einem bemalten Feuer wärmen, ein Mann, der zu Tode friert, und du malst ihm ein Feuer und sagst, das ist es, was war, das ist es nicht. Es muss eine gewisse Wärme von dort ausgehen, um zu helfen, und es muss eine Realität in der neuen Geburt geben, in der Wiedergeburt, in der Erfüllung mit dem Geist, in dem Wissen, dass die Gegenwart Gottes hier ist und dass sein Wort und seine Verheißung erfüllt werden, so wie er es getan hat. Jesus sagte, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Möge der Herr uns helfen. Ich möchte mich nicht darüber auslassen, sondern nur darüber berichten. Der Herr segne euch jetzt. Und in einer dieser Nächte möchte ich vielleicht einmal für euch predigen, bevor das hier vorbei ist. Ich möchte es einfach tun. Ich spreche jetzt über göttliche Heilung, weil ich sehen möchte. Warten, bis der Herr irgendetwas tut. Das wird, wisst ihr, etwa 86% des Dienstes von Jesus war göttliche Heilung. Und wir benutzen die göttliche Heilung nicht für eine große Sache. Ihr könnt kein Hauptfach zu einem Nebenfach machen. Das wissen wir. Und diese große Kunst der göttlichen Heilung. Ich habe gerade eine Studie über die frühe Gemeinde abgeschlossen. Die letzten 4 oder 5 Jahre angefangen habe ich mit Fox Buch der Märtyrer, über Hislops, 2 Babylons und so weiter, bis hin zu Nicäa, dem postnizianischen und den nizianischen Vätern und dem Konzil von Nicäa, um herauszufinden, dass nach dem Tod von Jesus Christus bis hin zu Polycarp, Irenäus, Martin und vielen anderen großen Heiligen, die hunderte von Jahren nach dem Tod Jesu Christi für den Glauben an die Taufe mit dem Heiligen Geist, das Sprechen in Zungen, die Auferweckung von Toten und die Heilung von Kranken kämpften. Es war im dunklen Zeitalter, als diese Dinge verloren gingen. Aber Gott sagte, ich will wiederherstellen, spricht der Herr, was die Heuschrecke und die Raupe gefressen haben. Er hat versprochen, es zu tun, und dies ist die Stunde der Wiederherstellung. Der Baum wird wieder blühen. Ich glaube es. Der Herr segne euch jetzt. Und in der Bibel möchte ich heute Abend einen vertrauten Text nehmen, um euch mit dem vertraut zu machen, was wir zu tun versuchen. Du siehst, wenn ich diese Zuhörerschaft dazu bringen könnte, einmütig zu sehen und genau zu wissen, dass Jesus Christus lebt und hier unter euch ist. Oh, ihr glaubt es psychisch oder geistig, aber wenn es über den Verstand hinausgeht, bis ihr es wisst, dann wird etwas passieren. Seht, wenn ihr es realisieren könnt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Christus in unserer Gegenwart zu sehen. Wisst ihr, in Durban, Südafrika, gab es schätzungsweise 25.000 Rollstühle, alte Kisten und Karren, und sie zogen die Menschen wochenlang aus dem Dschungel, bis sie dort ankamen. Ein einziges Gebet. Nur ein paar Worte des Gebetes und schon waren sie frei. Und am nächsten Morgen Sidney Smith. Ihr könnt ihm ein Telegramm schicken oder einen Brief schreiben. Er ist der Bürgermeister von Durban, einer Stadt, die etwa doppelt oder dreimal so groß ist wie Tucson. Ja, um ein Vielfaches größer als das. Und wir waren auf einer Rennbahn, auf der 250.000 Menschen versammelt waren. Und er rief mich und sagte, Bruder Branham, geh zu deinem Fenster, das zur Küste zeigt. Das dort ist der Indische Ozean. Du wirst etwas sehen, was du noch nie gesehen hast. Und da kamen etwa 10 dieser großen englischen Lastwagen, vielleicht 40, 50 Fuß lang, vollgestopft mit alten Krücken, Rollstühlen und anderen Dingen, auf denen sie am Tag zuvor aus der Wildnis gehumpelt waren, um geheilt zu werden. Und da waren sie und die Leute, die in diesen Stühlen und Sachen saßen, die ganze Stadt entlang, und sie kamen hierher. Sie liefen alle einmütig an meinem Hotel vorbei und sangen, glaube nur, alle Dinge sind möglich, in ihrer Muttersprache. Wir haben aufgezeichnet, dass 30.000 Einheimische auf einmal Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Nichts gegen unsere Schwestern, aber das ist es, was ich nicht verstehe, wenn ich nach Hause komme. Jedes Jahr, wenn ich wegfahre und zurückkomme, sehe ich, wie unsere Frauen in Amerika sich immer mehr ausziehen und sich trotzdem Christen nennen und in Chören singen. Und diese Frauen, die da stehen, viele von ihnen haben nichts weiter als einen kleinen Umhang an. Und in dem Moment, in dem sie Jesus Christus als Retter annehmen, muss ihnen niemand sagen, dass sie nackt sind. Sie verschränken ihre Arme etwa so und gingen weg von der Gegenwart der Männer, die dort standen. Wenn die Gegenwart Jesu Christi einer Frau, die nichts von ihm wusste und ihn gerade erst als Erlöser angenommen hat, diese Erkenntnis bringt und sie erkennen lässt, dass sie nackt ist, was soll sie dann bei einem Volk bewirken, das angeblich zivilisiert ist und die Taufe des Heiligen Geistes haben soll? Und sich jedes Jahr aufs Neue entkleidet mit den, ich glaube, irgendwo stimmt etwas nicht. Vielleicht liegt es an mir. Wenn es so ist, dann stimmt etwas mit dem Wort nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist einen Menschen dazu bringt, Kleider anzuziehen, anstatt sie auszuziehen. Schlage nun mit mir Matthäus, das 12. Kapitel, den 38. und den 42. Vers auf. Eine kleine, vertraute Schriftstelle, die wir lesen. Hört jetzt genau zu. Da antworteten einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sucht ein Zeichen, und es wird ihm kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Wals war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Männer von Ninive werden sich im Gericht mit diesem Geschlecht erheben und es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Und seht, ein Größerer als Jona ist hier. Und die Königin des Südens wird sich im Gericht mit diesem Geschlecht erheben und es verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und seht, ein Größerer als Salomo ist hier. Wenn ich es einen Text nennen soll, würde ich gerne die letzten 5 Worte nehmen. Größeres als Salomo ist hier. Wir sehen, dass Jesus hier getadelt hat. Er hat die Orte getadelt, an denen er gewesen war und den Menschen bewiesen, dass er der Messias war, genau wie er es uns gestern Abend gezeigt hat. Und all ihre Lehren waren darauf ausgerichtet zu glauben, dass dies das messianische Zeichen sein würde. Und selbst die kleine Frau, von der wir gestern Abend gesprochen haben, wie die Frau am Brunnen, in ihren ehebrecherischen Zustand, und doch wusste sie mehr über Gott und erkannte ihn weit besser, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer taten. Denn als sie dies sahen, erklärten sie es für eine Art Geist und sagten, es ist Beelzebub. Beelzebub war der Oberste der Teufel, ein Geist, ein Teufel. Und sie sagten, dass er das durch einen Geistmensch wie einen Wahrsager tat. Und jeder weiß, dass Wahrsagerei vom Teufel ist. Und so beschuldigten sie unseren Herrn, das zu tun. Und er sagte, wenn ihr mich Beelzebub nennt, wird euch das vergeben werden. Aber wenn ihr gegen den Heiligen Geist redet, wenn er kommen wird, dann gibt es dafür keine Vergebung, weil ihr den Geist Gottes, der das Werk tut, einen unreinen Geist nennt. Das ist Lästerung gegen den Heiligen Geist. Als ich ein kleiner Junge war, sagte mir meine Mutter immer, eine Lästerung des Heiligen Geistes ist, wenn man sich das Leben nimmt. Nun, das stimmt nicht, seht ihr? Die Bibel lehrt, die Lästerung des Heiligen Geistes ist es, gegen den Heiligen Geist zu reden. Lästern heißt darüber reden. Und wenn ihr den Heiligen Geist etwas tun seht und euch über ihn lustig macht, habt ihr eine Grenze überschritten, die ihr nie wieder überschreiten werdet. Es wird euch nie vergeben werden. Jesus hatte ihnen also erzählt, dass er das Wort bekräftigt hatte, dass er der Messias war, und das hätten sie wissen müssen, denn ihr Anführer Mose hatte ihnen gesagt, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir gleicht. Und als sie nun sahen, wie diese Dinge geschahen, glaubten sie ihm immer noch nicht, weil, ich glaube, dass sie ihm glaubten, aber sie wollten es nicht zugeben wegen ihrer Traditionen, denn die Pharisäer hatten gesagt, jeder Mann oder jede Frau, die ihn annehmen würde, würde sofort aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und sie liebten ihre Traditionen mehr als das bestätigte Wort Gottes. Und die Zeiten haben sich daran nicht viel geändert. Ihr wisst, dass Gott seinen Mann nimmt, aber niemals seinen Geist. Satan nimmt sich den Menschen aber niemals den Geist. Er kommt sofort auf jemanden anderen zurück und geht weiter. Und so ist es in jeder Generation ungefähr gleich. Und Jesus hatte sich deutlich zu erkennen gegeben. Er sagte, wenn ich nicht die Werke Gottes tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich aber die Werke Gottes tue, dann glaubt den Werken. Und dann erfahren wir das alles und trotzdem glaubten sie nicht. Und nachdem sie all diese Dinge gesehen hatten, kamen sie zu ihm und sagten, Meister, wir wollen ein Zeichen vom Himmel erbitten. Nun finden wir dieselbe Gruppe von Menschen, die sagen, es gibt keine Wunder. Lass es mich sehen, lass es mich mit meinen Augen sehen, lass es mich untersuchen. Nur diese Menschen sind absolut hoffnungslos. Denn wenn ihr jemals gerettet werdet, ist das ein Wunder. Ihr könnt nur, ihr müsst an Gott glauben. Ihr könnt ein Wunder nicht erklären. Was wäre, wenn Mose gesagt hätte, ich glaube, ich nehme ein paar von diesen Blättern, die brennen, und bringe sie ins Labor und lasse sie untersuchen, um herauszufinden, warum sie nicht brennen. Gott hätte nie mit ihm gesprochen, aber er erkannte, dass es ein Wunder war, dass die Blätter der Baum nicht verbrannt waren. Also trat er heran, zog seine Schuhe aus und demütigte sich vor ihm. Und Gott sprach zu ihm. Wenn wir das Gleiche tun, wird Gott auch zu uns sprechen. Aber ihr müsst anerkennen, dass es Gott ist. Und der einzige Weg, wie ihr jemals etwas von Gott bekommen könnt, ist, dass ihr ihm glaubt. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Wenn wir sehen würden, dass Dinge getan werden, die nicht in der Bibel stehen, dann hätten wir einen Grund, sie in Frage zu stellen. Aber wenn es durch die Schrift gründlich bewiesen und von dem Gott, der die Schrift geschrieben hat und die Verheißung gegeben hat, identifiziert wird, dann sollten wir unsere Schuhe ausziehen und sagen, Herr Gott, hier bin ich. Das ist es, was wir tun sollten. Und das ist es, was sie, stattdessen kamen sie und sagten, wir wollen ein Wunder sehen. Nun, jeder ist auf der Suche nach einem Wunder. Wir erfahren, dass sogar der Teufel, als er Jesus in diesem Hungerzustand sah, sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl diesen Steinen Brot zu werden. Seht ihr, wenn du es bist, er war sich nicht sicher, aber er wollte, dass er ein Wunder tat, damit er es sehen könnte. So ist das nun mal. Seht ihr, nun, ihr glaubt an ein Wunder. Ihr glaubt, um ein Wunder zu sehen. Dann finden wir in den Vorhöfen heraus, dass er ihre Gedanken erkannte und wusste, wer ihn berührte. Und sein ganzes Leben war eine Form von Wundern. Und er hat sich nie dafür gerühmt. Er sagte nicht, ich bin es, der die Werke vollbringt. Es ist mein Vater. Er wohnt in mir. Er tut die Werke. Und wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Aber was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Seht ihr? Er gibt dem Vater alle Ehre. Und hier war er, ging umher und tat diese Werke. Und dann, als sie ihn in den Vorhöfen erwischten, legten sie ihm einen Lappen um das Gesicht und nahmen einen Stock von diesen betrunkenen Soldaten. Sie standen da, schlugen ihm auf den Kopf und reichten den Stock weiter, einer an den anderen, und sagten, wenn du ein Prophet bist, dann prophezeie und sage, wer dich geschlagen hat, wir werden dir glauben. Er wusste, was es war, aber ein Mann Gottes oder ein Diener Gottes macht nicht für den Teufel den Clown. Seht ihr? Sie sind nicht verpflichtet, das zu tun. Ihr habt sie sagen hören, nun, wenn es so etwas gibt, ihr Leute glaubt an göttliche Heilung. Ich weiß, wo jemand krank ist. Geh mal rüber ins Krankenhaus. Da ist eine ganze Gruppe von ihnen. Das wäre wahrscheinlich wie die gleiche Gruppe, die sich über den blinden Bartimäus lustig machte und sagte, hey, wir haben gehört, dass du heilst und die Toten auferweckst. Wir haben hier oben einen ganzen Friedhof voll davon. Heilige, geh hin, wecke sie auf, wenn du die Toten auferweckst. Seht ihr, der gleiche alte kritische Teufel. Als er am Kreuz hing, sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, komm von dort herunter und wir werden dir glauben. Seht ihr, er hätte es tun können. Sie gaben ihm einen Kommentar und wussten nicht, dass sie es taten. Sie sagten, er hat andere gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ganz bestimmt nicht. Wenn er sich selbst retten würde, dann könnte er andere nicht retten. Also gab er sich selbst, um andere zu retten. Ich bin froh, dass er das getan hat. Ganz sicher, seht ihr? Nun finden wir ihn dort, versteht ihr? Aber es ist derselbe alte Geist. Du tust hier etwas. Lass mich sehen, wie es gemacht wird. Wo so etwas ist, kann Gott nicht wirken. Jesus ging einmal zu einer großen Menschenmenge und sagte, dass ein totes Mädchen nur eingeschlafen sei und sie lachten ihn aus. Und er warf sie alle aus dem Haus, bevor er sie auferweckte. Seht ihr? Er hat es getan. Einmal nahm er einen Blinden, führte ihn aus der Stadt hinaus, spuckte ihm in die Augen, um ihn von der Menge wegzuholen. Wo Unglaube ist, kann Gott nicht wirken. Man muss glauben, und wenn wir uns heute Abend in diesem Zustand versetzen könnten, alle Zweifel zu überwinden und jedem Wort Gottes zu glauben und zu wissen, dass Jesus Christus lebt und sich zeigt, dann sage ich euch, werden die Zeitungen in Tucson morgen früh Schlagzeilen schreiben. Was würde in dem Gebäude alles passieren, wenn man nur in diesen Einklang käme? Aber diese Männer, die all diese Dinge gesehen und davon gehört hatten, mussten ihrer Gemeinde antworten. Sie mussten sagen, dass da etwas war, es war geschehen. Und sie sagten, es ist der Beelzebub. Und so kamen sie herüber und sagten, wir wollen ein Wunder sehen. Wir wollen ein Zeichen vom Himmel. Wir wollen ein Zeichen von dir. Er hatte schon so viele Zeichen getan, deshalb hat er nie Es gibt keine Schrift, die sagt, dass er ein Zeichen getan hat. Gott war in allen Zeiten nie ohne einen Zeugen. Irgendwann hat Gott nur noch einen Mann. Aber er hatte immer einen Zeugen, jemanden, der ihm geglaubt hat. Jemanden, der an das Übernatürliche glauben konnte. Jemanden, der Gott glauben konnte, so wie es geschrieben steht und so wie er ist. Und auf die hat er sich bezogen, wie wir erfahren. Zu allen Zeiten hatte er überall seine Zeugen. Nun bezog er sich hier an einer Stelle auf Jonas, der hier genannt wird. Aber wir nennen ihn Jona. Und viele Leute kritisieren Jona und sagen, oh, der alte Jona. Ihr habt diesen Namen schon gehört. Aber ich möchte ein wenig für Jona eintreten. Jona war nicht außerhalb des Willens des Herrn. Jona war im Willen des Herrn. Er war ein Prophet. In der Bibel wird er als Prophet Jona bezeichnet und genannt. Und er war nicht gegen den Willen des Herrn. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Kommentare dazu gelesen, sowie eine Geschichte. Jona bekam vom Herrn den Auftrag, nach Ninive zu gehen, eine Stadt, die 4- oder 5-mal so groß war wie diese Stadt hier. Und sie war die große Handelsstadt der Welt. Ninive war zu jener Zeit sehr rückständig. Und sie fichten am Meer. Sie hatten sich vom wahren und lebendigen Wort Gottes abgewandt und begannen Tiere und Meeresungeheuer anzubeten und so weiter. Sie waren in einem verunreinigten und schrecklichen Zustand. Gott sagte zu ihm, geh hinunter nach Ninive. Und wir erfahren, dass er an die Küste kam und ein Schiff nach Tarsis nahm. Nun würde dort jemand glauben, dass er genau das tat, was Gott ihm aufgetragen hatte, nicht zu tun. Lasst uns herausfinden, ob die Fußstapfen des Gerechten nicht vom Herrn angeordnet sind. Und wenn wir ihn von ganzem Herzen vertrauen, wird Gott auch, wenn wir einen Fehler machen, diesen zu seiner Ehre ausbügeln. Jona, wir erfahren, dass draußen auf dem Meer die Stürme zu wüten begannen und das Schiff hin und her schwankte und alle Hoffnung auf die Rettung dahin waren. Wahrscheinlich hatte Jona ein paar Nächte zuvor gepredigt und war müde. Er war unten im Rumpf des Schiffes und machte eine kleine Siesta, eine Art Nickerchen. Da kamen sie herunter und sagten ihm, wach auf, du Faulpelz, und rufe deinen Gott an. Und Jona sagte, ich sage euch, was ihr tun sollt. Ich will, dass ihr meine Hände auf dem Rücken und meine Füße fesselt und mich aus dem Schiff werft. Und er sagte, dann wird das Schiff aufhören, sich zu bewegen. Die Wellen, das Schiff, wenn ihr mich einfach rauswerft. Und als sie das also taten und ihn hinauswarfen, hatte Gott einen großen Fisch vorbereitet, den wir für einen Wal halten. Das wird nun von der Wissenschaft bestritten. Vor ein paar Jahren war ich in Louisville, Kentucky, gleich gegenüber von meiner Heimatstadt Jeffersonville, Indiana. Nur der Ohio River trennt die beiden Städte. Und sie hatten einen Wal, das Skelett eines Wals, auf einem Tieflader. Und da stand ein Mann, der einen Vortrag über diesen Wal hielt. Und er sagte, nun, er kam hoch, ich dachte, ob er wohl, was wird er wohl sagen? Er sprach über die Größe seines Mauls und darüber, dass ein Mensch leicht in sein Maul hineinlaufen könnte und sagte, ihr kennt doch die biblische Geschichte, die man erzählt. Und er grinste wie ein Opossum und er sagte, ihr wisst schon, die Geschichte von dem Wal, der Jona verschluckt. Er sagte, ich möchte, dass ihr wisst, dass das nicht wahr sein kann. Er sagte, weil, wenn ihr den Rachen des Wals bemerkt, er könnte nicht einmal einen 5 Zoll großen Ball durch seine Speiseröhren seinen Rachen hinunterschlucken. Er sagte, das war nicht so. Das ist nur eine mythische Geschichte. Das war zu viel für mein irisches Temperament, um das zu ertragen. Ich sagte, ich bitte um Verzeihung, es ist so. Er sagte, Sir, sagte er, hier ist ein Wal, sagte er, und es ist eine große Art von Wal. Er erklärte, was es war. Er sagte, geh dorthin zurück, wenn du dich selbst überzeugen willst, und miss die Schlundenge, durch die er gehen müsste. Und sag mir, ob ein erwachsener Mann durch diese Schlundenge gehen kann. Ich sagte, das liegt nur daran, dass du ein Ungläubiger bist. Ich sagte, das war ein speziell angefertigter Wal. Gott sagte, er hat einen Fisch zubereitet. Er war ein besonders Zubereiteter. Er könnte einen vorbereiten, um den ganzen Tieflader einzuwerfen, wenn er es wollte. Er ist Gott. Aha, das ist also richtig. Gott tut, was er tun will, und ich glaube, dass der Wal Jona verschluckt hat. Als das kleine Mädchen eines Tages aus der Gemeinde kam, sie sah ein bisschen aus wie dieser kleine Snickelfritz von gestern Abend oder heute Abend mit ihrem zurückgekämmten Haar. Wisst ihr, ihr kleines, ich fand sie süß, die kleine Sängerin. Ich glaube nicht, sie wird es bestimmt hören. Ich hoffe, ich verletzte ihre Gefühle nicht, aber sie war wirklich süß. Das kleine Mädchen war gerade gerettet worden und hielt ihre Bibel über ihr Herz und sang. Ein alter Ungläubiger lebte in einer kleinen Stadt namens Utica, Indiana, die Straße hinauf. Er fragte, worüber freust du dich heute Morgen so? Sie sagte, nun, ich habe gerade Jesus gefunden. Er sagte, woher weißt du, dass du ihn gefunden hast? Er sagte, was hast du denn da in deiner Hand, ein Gebetbuch? Sie sagte, nein, das ist eine Bibel. Er sagte, ich nehme an, du glaubst daran. Sie sagte, ich glaube jedes Stück davon. Und er fragte, glaubst du die Geschichte von Jona und dem Wal? Sie sagte, ja, Herr, ich glaube jedes Wort davon. Er sagte, ach, das stimmt nicht, Schatz, das glaubst du doch selbst nicht. Sie sagte, aber ich glaube, dass es so ist. Nun, sagte er, wie willst du beweisen, dass es so ist, außer durch den Glauben, wie du es nennst? Nun, sagte sie, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Jona fragen. So. Und der Ungläubige sagte zu dem kleinen Mädchen, was ist, wenn Jona nicht da ist? Sagte, da musst du ihn fragen. So ist das also, wisst ihr? Wenn er nicht dort wäre, wüsste sie, wo er wäre. Es ist also genau so, wie es gesagt wurde. Wenn die Bibel sagen würde, dass Jona den Wal verschluckt hat, würde ich das auch glauben, wenn die Bibel es sagt. Also glaube ich, dass all diese Dinge wahr sind. Jedes Wort, jeder Abschnitt in der Bibel. Und viele Leute beschimpfen Jona. Als Christen sollten wir uns vor Augen halten, dass er einer der Männer ist, auf die sich Jesus bezieht. Damals, viele Jahre vor Christus, war er ein Zeichen für diese Generation. Lasst uns einen Moment an ihn denken. Dort stand er nun mit auf dem Rücken gefesselten Händen und Füßen und der Wal trieb im Wasser umher, um etwas zu fressen zu finden. Wenn ein Fisch frisst, geht er ganz nach unten und ruht sich auf dem Meeresgrund aus. Füttert euren klaren Goldfisch und beobachtet ihn. Wenn er sein Bäuchlein voll hat, sinkt er auf den Boden des Glases und ruht sich eine Weile aus. Er wird gefüttert, genauso wie jedes andere Tier. Der afrikanische Löwe, wenn er streift umher, bis er etwas zu fressen findet und er tötet alles. Er hat auch ganz schnell Missionarskoteletts, wie alles andere. So, aber wenn er gefressen hat, legt er sich hin. Ihr könntet direkt an ihm vorbeigehen, er würde euch nicht stören. Er könnte aufstehen und brüllen wie ein junger Löwe oder euch verjagen, aber er hat gefressen. Das ist alles. Er nutzt seine große Kraft nur zum Töten, um zu fressen. Und der Fisch, nachdem er gefressen hat, sinkt er dann auf den Grund. Und er war ziemlich voll, schätze ich, in seinem Bauch. Er hatte diesen Propheten da unten in seinem Bauch. Und er tat mir immer irgendwie leid, weil die Leute sagen immer, ach Bruder Branham, ich hatte eine verkrüppelte Hand und vor einer Woche wurde für mich gebetet. Bruder so und so, mein Pastor, hat für mich gebetet und es geht mir wirklich nicht besser. Solange ihr auf die Hand schaut, wird es euch nie besser gehen. Ihr könnt nicht auf die Hand schauen, ihr müsst auf die Verheißung schauen. Ihr schaut immer auf die Verheißung und sagt, ich habe ein Magengeschwür und es brennt immer noch. Das hat nichts das Geringste damit zu tun. Ihr müsst daran glauben. Das ist es, was die Heilung bewirkt. Euer Glaube. Seht ihr? Nun schaut mal, was ist mit den Symptomen? Jona hatte einen echten Fall von Symptomen. Schaut her. Nehmen wir an, er wäre rückfällig geworden. Und er ist im Bauch des Wals, vielleicht 40 Faden, 72 Meter, der Übersetzer, tief im Ozean, bei einem Sturm auf dem Meer. Und er liegt bis zum Hals im Erbrochenen und sieht sich um. Überall ist er von Algen umschlungen. Und er schaute da lang, das war der Bauch des Wals. Diese Richtung dorthin war der Bauch eines Wals. Diese Richtung der Bauch eines Wals. Überall, wo er hinsah, war der Bauch eines Wals. Jetzt hatte er einen guten Fall von Symptomen. Niemand hier geht es heute Abend so schlecht, da bin ich mir sicher. Aber wisst ihr, was Jona sagte? Er sagte, das sind verlogene Nichtigkeiten. Ich werde nicht auf sie schauen, sondern noch einmal auf deinen heiligen Tempel. Da habt ihr es. Er weigerte sich, den Bauch des Wals zu sehen. Er weigerte sich, die Symptome zu sehen. Warum? Er wusste, dass als Salomo den Tempel Gott weihte und die große Feuer- und Wolkensäule dort hing, dieses, das Gebet Salomos, hinüberging und hinabstieg und ihren Platz bei der Bundeslade einnahm. Und als Salomo betete, betete er: Herr, wenn dein Volk irgendwo in Not ist und auf diesen heiligen Berg oder diesen heiligen Ort schaut und betet, dann höre vom Himmel. Und Jona hatte das Vertrauen, dass Gott das Gebet Salomos erhörte, denn er war ein Diener Gottes. Und wenn er so viel Vertrauen in das Gebet eines Mannes hatte, der einen irdischen Tempel einweihte, und in das Gebet eines Mannes, der schließlich in seinem Leben rückfällig wurde und unter diesen Umständen, mit diesen Symptomen so viel Vertrauen haben konnte, dass Gott sein Gebet erhören würde, und wie viel mehr sollten wir heute Abend, die wir in der Gegenwart des auferstandenen Jesus Christus stehen, von unseren Symptomen weg auf den Himmel selbst blicken, wo Jesus mit seinem eigenen Blut zur Rechten Gottes sitzt, um Fürbitte für unser Bekenntnis zu leisten. Wo Tausende um uns herum und auf der ganzen Welt, wo die großen Heilungserweckungen gerade stattfinden, genau in dieser Stunde werden überall auf der Welt Menschen geheilt. Die Stunde ist da. Nun, wir schauen auf unsere Symptome. Schande über uns. Wenn Jona unter diesen Umständen von seinen Symptomen wegschauen konnte, er sagte, dass er sich weigerte, sie anzusehen. Er sagte, es sind verlogene Nichtigkeiten. Ich werde auf deinen heiligen Tempel schauen. O Gott, gib uns Männer und Frauen mit einem robusten Glauben, die nicht auf Symptome schauen oder auf alles, was der Teufel ihnen in die Hand gibt. Gebt sie ihm zurück. Sage, ich glaube an die Auferstehung von Jesus Christus. Ich glaube an seine alles überragende Allmacht. Ich glaube, dass seine Gegenwart jetzt hier ist, um mich von jeder Knechtschaft zu befreien, die Satan mir auferlegt hat. Und ich schaue auf den, wo er sitzt, zu Rechten Gottes, immer lebendig und für mich Fürsprache zu halten. Mit seinem eigenen Blut als Hohepriester steht er dort über ihr. Wie viel mehr sollten wir auf das Heiligtum Gottes blicken, wo Jesus selbst, unser Vermittler, der Einzige zwischen Gott und Mensch, mit seinem eigenen Blut steht, um Fürsprache für unser Bekenntnis einzulegen. Amen. Verstehen wir nicht? Amen bedeutet, so sei es. Ich glaube es von ganzem Herzen. Bemerkt, wisst ihr, was Gott getan hat? Das ist ein Rätsel für die Wissenschaftler. Ich weiß nicht, ob er einen Sauerstofftank dort unten angebracht hat oder was er getan hat, aber dieser Mann blieb 3 Tage und Nächte lang im Bauch des Wals am Leben. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber er nahm ihn kostenlos mit, den ganzen Weg von Tarsis zurück nach Ninive. Und ihr wisst ja, dass die Kaufleute dieser Stadt hauptsächlich vom Fischfang lebten. Und eines Tages, als sie verehrten den Wal, den Gott des Meeres, das größte Ungeheuer im Meer, als die Männer eines Tages gegen 11 Uhr draußen waren und ihre Netze einholten, tauchte der Gott des Meeres auf, den sie angebetet hatten. Er kam ans Ufer, streckte seine Zunge heraus und der Prophet lief ihm direkt aus dem Mund. Ihr eigener Gott spuckte den Propheten aus. Kein Wunder, dass sie ihm glaubten. Gott hatte es ihnen bereitet. Und kein Wunder, dass sie Buße taten und die Tiere in Sack und Asche legten. Sie glaubten seiner Botschaft. Gott weiß, wie man Dinge tut. Seht, was Jesus hier über Jona sagte. Er sagte, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sucht nach einem Zeichen. Ich mag euren Glauben hier ein wenig strapazieren, aber ich glaube, dass er sich auf diese Generation bezog. Ich werde euch sagen, warum. Denn wir wissen, dass dies ein böses und ehebrecherisches Geschlecht ist. Seit Sodom waren Homosexuelle und Perversionen noch nie so auf dem Vormarsch wie jetzt. Ihr solltet mal in mein Büro gehen und die Post von Müttern aus Kalifornien und Umgebung lesen, die sich über das Leben ihrer Jungs beschweren. Oh, es ist schrecklich. Vor ein paar Jahren habe ich hier eine Zeitung aufgeschnappt, als ich über Los Angeles flog. Darin stand, dass die große Sünde von Sodom dort so stark zugenommen hat, dass sie im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen ist. Und das bis hin zu den Regierungsbeamten und überall. Sünde. Es liegt daran, dass die Frauen sich so billig gemacht haben. Sie haben es sich selbst zuzuschreiben. Und es ist eine billige Affäre. Früher hat man seinen Hut gezogen, wenn man eine Frau auf der Straße sah. Wenn man das jetzt tut, lacht sie einem ins Gesicht. Seht ihr? Ihr, wir haben uns selbst zu einem Haufen von Korruption gemacht und uns so erniedrigt. Da fällt uns auf, dass Jesus sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sucht nach einem Zeichen und es wird ihm ein Zeichen gegeben werden. Denn wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch des Wals war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Wovon hat er gesprochen? Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht würde ein Zeichen der Auferstehung Jesu Christi erhalten. Und das ist es, was wir machen. Wir wissen heute Abend, dass er nicht tot ist, sondern dass er für immer lebt und bei uns ist. In dieser Zeit der Gemeinde und der Gemeindezusammenschlüsse und des Formalismus und der Dinge, die wir heute in der Welt haben und der lauwarmen Gemeindemitglieder, der Spötter, die sich lustig machen, die eine Form der Frömmigkeit haben und die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen, von denen uns geboten wird, uns abzuwenden, genau in dieser Stunde, in diesem bösen und ehebrecherischen Generation steht Jesus Christus auf und beweist in der Kraft seiner Auferstehung, dass er für immer lebt, derselbe gestern, heute und für immer. Ein böses und ehebrecheres Geschlecht wird nach einem Zeichen suchen und es auch bekommen. Es wird ihnen das Zeichen der Auferstehung gegeben werden. Ich glaube, wir erleben es heute. Dann kommt er auf die Generation Salomos zu sprechen. Als Salomo auf die Szene kam, wir alle Predigerbrüder und Lesen wissen, dass das für Israel fast das Millennium war. Das war das goldene Zeitalter Israels. In diesem Zeitalter bauten sie den Tempel. Sie hatten keine Kriege. Salomo war ein begabter Mann. Gott hat ihm eine große Gabe der Unterscheidung gegeben. Und alle im Land einhellig und einmütig glaubten an diese Gabe. Die ganze Welt hat darüber geredet, überall. Alle fürchteten sie, weil sie wussten, dass ein lebendiger Gott unter ihnen war. Wäre es nicht schön, wenn heute Abend die gesamten Vereinigten Staaten, wenn ganz Amerika die Gabe annehmen würde, die Gott uns gegeben hat, den Heiligen Geist, und wir uns einmütig darauf einigen und diese unterstützen würden, so wie sie es damals taten? Oh, was für ein goldenes Zeitalter würde das werden! Die große Gabe. Ein größerer als Salomo ist hier. Aber wir zollen denen nicht den Respekt, den sie zur Zeit Salomos hatten. Als sie sahen, dass diese große Gabe in Salomo wirkte, glaubten alle einhellig und einmütig. Der Stamm Juda, der Stamm Benjamin und all die anderen Stämme, sie waren sich einig, sie waren einhellig und einmütig. Sie versammelten sich und sagten, denkt nur an unseren großen Jehova. Er hat uns eine Gabe gesandt und sie wohnt in einem Menschen. Und die großen Dinge, der Ruhm Salomos ging um die ganze Welt und die anderen Völker zahlten ihm Tribut, schickten ihm Ochsen, Kamele und große Goldgeschenke, halfen ihm mit Steinen und allem, um den Tempel zu bauen. Das ist es, was Amerika heute braucht. Es geht nicht um eine neue Politik, es geht nicht um eine neue Konfession in der Gemeinde, es geht nicht um etwas in dieser Art. Sie müssen zusammenkommen und an die Gabe des Heiligen Geistes glauben und sie annehmen, die Gott uns in diesen letzten Tagen gesandt hat, in denen diese große Wundererweckungen im ganzen Lande ausgebrochen sind. Aber in jedem Zeitalter, in dem Gott einem Volk eine Gabe schickt und dieses Volk diese Gabe ablehnt, versinkt das Land im Chaos. Wusstet ihr, dass der Pfingstsegen in Russland vor etwa 50 oder 75 Jahren ausbrach, bevor er hierher kam? Das ist richtig. Und sie lehnten diesen ab. Und ihr seht, was sie bekommen haben. Jede Nation, schaut euch England heute an, bei der großen Wesley-Erweckung. Diese große Reform. Seht euch die Länder an, in denen die große Erweckung stattfand. Und was mit ihnen geschah, als sie es ablehnten. Und jede Nation, die den Segen empfängt, den Gott schickt, die blüht auf. Ich sage euch, ich glaube heute Abend, dass unsere Sicherheit nicht darin besteht, Bombenbunker oder Ähnliches zu bauen. Ich glaube, unser Schutz ist aus Federn gemacht. Unter seinen Flügeln werden wir ruhen. Oh ja, wie wollt ihr in einem Luftschutzkeller kommen? Eine dieser Bomben sprengt eine Fläche von 150 Meilen und eine Tiefe von 500 Fuß in die Erde. Das würde jeden Knochen in euch durchschütteln, wenn ihr bis zur Lava hinunterragt. Aber es gibt einen sicheren Ort und der ist in Jesus Christus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist der Schutz des Gläubigen, der sich unter seinen Flügeln in Sicherheit befindet. Gewiss. Beachtet diese große Zeit, wenn die Menschen einfach glauben würden, was Gott ihnen schickt. Aber es abzulehnen bedeutet, ins Chaos zu stürzen. Und genau das haben wir als Nation getan. Wir haben den Segen Gottes abgelehnt und ihn gegen Tradition eingetauscht. Aber Gott hat ein Zeugnis gesandt und die Menschen haben es nicht gesehen. Und ich denke, dass die Pfingster so viele Dinge wie Gott ihnen geschickt hat und doch sind ihre Gemeinden halb leer. Der Pastor kann es nicht selbst tun. Die Laien müssen dabei helfen. Wir sind alle Teilhaber. Das war der Auslöser für das Chaos beim ersten Mal beim Konzil von Nicäa. Sie wollten die Lehre der Nikolaiten. Niko bedeutet erobern und Leid bedeutet von den Laien wegnehmen, einen heiligen Mann machen. Es geht nicht um einen heiligen Mann, einen heiligen Berg, es ist ein heiliger Gott unter Menschen. Die Laien haben einen Teil davon, wir sind Kinder. Unter uns gibt es keinen Großen. Wie könnt ihr Glauben haben, wenn ihr euch gegenseitig Ansehen verschaffen wollt? Wir sind alle eins in Christus Jesus. Es gibt keine großen und kleinen Menschen. Wir sind alle gleich. Wir sind Kinder des einen Vaters und wir sind seine Kinder. Wir sehen also, dass Gott Großes für diese Nation getan hat. Er schickte einen Tommy Osborne, einen Oral Roberts und viele andere große Männer durch das Land, die den Menschen jedes kleine Geschenk vor die Nase setzten. Aber es ist genau wie ein alter Seemann, der zur See fuhr. Der Mann sagte zu ihm, dieses alte Salz, er hatte nie, dieser Mann, ein Dichter, hatte über das Meer geschrieben und darüber gesprochen, aber er hatte es noch nie gesehen. Er kam also ans Meer und oh, er sagte, er traf einen alten Seefahrer und er fragte, wohin gehst du, mein guter Mann? Er sagte, hinunter zum Meer, um die Möwen zu hören, die salzigen Wellen zu sehen und den blauen Himmel, sich im Wasser spiegeln zu sehen. Der alte Seebär paffte 4 oder 5 Mal an seiner Pfeife und sagte, ich finde das gar nicht so aufregend. Ich wurde vor 50 Jahren hier geboren. Natürlich, er hatte so viel davon gesehen, dass es für ihn alltäglich wurde. Das ist es, was mit den Pfingstern heute los ist. Es wird eine Zeit kommen, in der uns dieses Vorrecht genommen wird. Dann werdet ihr danach schreien, aber es nicht finden. Seht ihr, ihr habt schon so viel gesehen. Eine Frau hier vor nicht allzu langer Zeit in Louisville, Kentucky, sie hatte ein kleines Baby und ging damit herum. Es war ein kleiner Junge, etwa 2 Jahre alt. Sie hatte ihn auf dem Arm und hob kleine Dinge auf. Sie sagte, schau Schatz, schau. Und der kleine Junge starrte einfach nur vor sich hin. Dann ging sie zu etwas anderem hinüber und sagte, Schatz, sieh dir das an. Die Leute im Laden fingen an, sie zu beobachten. Sie fing an, hysterisch zu werden. Und so nahm sie eine kleine Rassel, welche einem kleinen Jungen wie ihn anziehen sollte. Sie sagte, schau mal, Schatz, guck, 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 Schatz, schau, mein Schatz, schau. Und der kleine Junge starrte nur und sie kippte auf den Ladentisch. Die Leute kamen zu ihr und hoben sie auf, um herauszufinden, was mit ihr los war. Sie sagte, mein kleiner Junge, sagte sie, er hat einfach ins Leere gestarrt und sagte, ich habe ihn zum Arzt gebracht. Und der Arzt sagte, es geht ihm besser, aber die Dinge, die für einen kleinen Jungen wie ihn attraktiv sein sollten, ziehen ihn nicht mehr an. Er scheint einfach blind dafür zu sein. Das ist so ähnlich wie in der Gemeinde heute. Gott hat jede Art von Gabe vor die Gemeinde ausgeschüttelt, die er verheißen hat, und trotzdem starren wir ins Leere. Seht ihr, meine Herren, wir möchten, Herr Meister, wir wünschen uns ein Zeichen von dir. Seht ihr, wir wünschen uns dies. Wenn er alles getan hat, was die Bibel verheißen hat, dann hat er es getan. Wir befinden uns in der Endzeit. Und das Erste, was ihr sagt, ist, dass ihr es herausfinden werdet. Ihr sagt, steht nicht geschrieben, dass wir eine Entrückung erleben sollen. Und es wird so sein, wie bei Johannes dem Täufer. Sie sagen, steht nicht in der Schrift, dass zuerst Elia kommen sollte. Er sagte, Elia ist schon gekommen und ihr habt es nicht gewusst. Eines Tages, wenn die Trübsal losgeht, werdet ihr sagen, sollte es nicht zuerst eine Entrückung geben? Und so wird es sein. Sie ist schon vorbei und ihr habt nichts davon gewusst. Seht ihr? Sie wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ich sage euch, es ist Zeit für die Gläubigen, ihre Lampen zu schmücken und auf Zack zu sein. Die Zeit der Berufung ist nahe. Daran sollten wir denken. Salomo, sie glaubten ihm. Das ganze Volk einhellig und einmütig. Und kein Wunder, dass die Botschaft überall hinging. Aber heute, wenn Gott etwas schickt, wenn es eine bestimmte Konfession oder Gemeinde betrifft, wollen die anderen nichts damit zu tun haben. Nein, mein Herr, wenn es die Baptisten trifft, dann erwartet nicht, dass die Methodisten etwas tun. Wenn es die Pfingstgemeinde trifft, sollten sich die beiden raushalten, denn sie werden es sicher tun. So, das war's. Es kommt darauf an, woher es kommt. Es muss durch ihren Kreis kommen oder es ist nicht gut. So dachten sie auch, als Gott Jesus sandte, dass er ihn durch die Pharisäer oder die Sadduzäer oder einige von ihnen schicken müsste. aber er sandte ihn zu allen von ihnen und zu keinem von ihnen. So macht es Gott. Und er hat einfach, erst seht ihr, er ist nie zu einem von ihnen gekommen. Er kam und nannte sie einen Haufen Schlangen im Gras. Das ist richtig. Und so finden wir heraus, dass Gott die Dinge auf seine eigene Weise tut. Und wir können nicht einfach sagen, das ist mein Teil und ihr habt nichts zu suchen. Ihr seht nicht durch meine Brille, ihr schaut nicht hin. Nein, Gott hat das Glas, durch das wir sehen können. Und das ist der Heilige Geist. Dann erkennt man das Wort Gottes und glaubt ihm. Man liebt und hat Gemeinschaft und die Decke ist weit genug für den Nächsten. Und ihr wisst, was ich meine. Die Welt sehnt sich nach ein bisschen Liebe und nach jemandem, der sich um sie kümmert. Das ist richtig. Sie haben schon so viel von diesem kalten, steifen, stärkehaltigen Zeug gesehen. Aber ich sage euch, dieser alte Fall von Erlösung wird ein Cartoonkleid und ein Seidenkleid dazu bringen, sich in die Arme zu schließen. Ein Smoking und ein Latzhosenanzug werden sich gegenseitig Bruder nennen. Das wird es sicher. Wenn ihr Christus auf die richtige Art und Weise in euer Leben aufnimmt, wird er die Steifigkeit aus euch herausnehmen, ganz bestimmt. Nun, wir finden heraus, dass Salomo, das große Zeitalter, das sein Ruhm in alle Länder ging und die Passanten davon hörten. Sie trugen es in andere Länder und die einzige Möglichkeit, die sie damals hatten, war nicht das Fernsehen und die Dinge, die es heute gibt und Zeitungen. Sie sprachen von Mund zu Mund. Ihre Karawanen zogen durch die Wüste und nahmen den Handel auf und brachten es zu den anderen Nationen. Und schließlich reichte sein Ruhm bis weit über die Sahara hinaus, bis zu einem Ort namens Saba. Man nennt sie hier die Königin des Südens. Lasst uns ein paar Minuten über sie sprechen. Sie war eine kleine heidnische Königin. Sie war dazu erzogen worden, Götzen zu verehren. Aber ihr wisst ja, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und ganz tief drinnen kam das Wort, dass Gott, ein lebendiger Gott, unter seinem Volk lebte. Und ihr kleines Herz begann vor Freude zu hüpfen. Und jedes Mal, wenn ein Reisender in ihr Reich kam, um Handel zu treiben mit Gewürzen und allem, was sie zu tauschen hatte und mit Juwelen, rief sie ihn ins Schloss und fragte, seid ihr durch Palästina gekommen? Ja, ihr seid durch Israel gefahren. Sag mal, ich möchte euch etwas fragen. Ist es wahr, dass ihr Gott unter ihnen ist? Oh, ich habe es gesehen. Das solltet ihr. So etwas habt ihr noch nicht gesehen. Ihr Gott ist herabgestiegen und hat einen ihrer Brüder gesalbt und sie haben ihn zum König gemacht. Und oh, ihr solltet mal die Einigkeit des Volkes sehen. Sie sind alle einhellig und einmütig und dieser Gott lässt Segen auf sie regnen. Und er hat eine große, mächtige Gabe der Unterscheidung und er ist einfach, wenn ihr vor ihn tretet, ist das nicht nur menschlich, es ist übernatürlich, wie er Dinge erkennen kann. Ihr kleines Herz begann zu schlagen. Es gibt etwas Reales, das wollte sie sehen. Nun, es ging immer weiter. Das Erste, was ihr wisst, dass der Glaube durch das Hören kommt. Und wenn Gott sich mit dem menschlichen Herzen befasst, geschieht etwas im Innern, das man nicht erklären kann. Jeden Tag begann sie zu dürsten. Sie wollte es sehen. Wisst ihr, die Bibel sagt, selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Nun finden wir es heraus. Lasst es uns ein bisschen dramatisieren, damit die Kinder es verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich eines Tages entschlossen hatte, herauszufinden, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Das ist eine gute Sache. Nun, wie wir gestern Abend über Philippus gesagt haben, komm, seht selbst. Sie begann eine Bibel zu kaufen, das Alte Testament mit den Pergamenten und Schriftrollen und sie begann zu lesen, um zu sehen, was dieser Gott war, von dem sie sprachen. Sie sah, wie er in seiner Natur wirkte und dann fand sie heraus, dass sich das Wesen und das Leben dieses Gottes durch einen Menschen offenbarte, indem er sich seinem Volk durch die Menschen zu erkennen gab, was er zu tun verheißen hatte. Nun, ihr Herz begann zu hungern, es zu sehen. Also ging sie. Eines Tages fasste sie den Entschluss, dass sie es sich selbst ansehen wollte. Das ist eine gute Idee. Geht und findet es selbst heraus. Glaubt nicht an das, was jemand anderes sagt. Geht und findet es heraus. Sucht in der Heiligen Schrift, sagte Jesus, denn in ihr glaubt ihr ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Genau das hat er gesagt. Aufgepasst. Die kleine Frau hatte eine Menge Hindernisse, um das zu tun. Das Erste, was sie tun musste, war, zuerst musste sie zu ihrem heidnischen Priester gehen, um eine Erlaubnis einzuholen, denn sie war eine Königin, eine Frau von Ehre. Und die Landeskirche, wisst ihr, musste das tun. Sie musste Rücksicht nehmen, weil sie ihre eigene Religion verlassen musste, um eine andere Religion kennenzulernen, von der sie nichts wusste, die sie aber unbedingt kennenlernen wollte. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf den Heiligen Vater des heidnischen Tempels zuging und sagte, Heiliger Vater, ich habe gehört, dass es drüben in Israel einen großen Gott gibt, der sich durch sein Volk zu erkennen gibt. Sie tun große Zeichen, Wunder und Wundertaten. Ich höre den Priester schon sagen, meine Tochter, das ist doch nur ein Haufen heiliger Roller. Hör nicht auf sie, seht ihr? Wenn hier etwas los ist, dann ist es in unserer Gruppe. Siehst du die große Göttin Dagon und all die anderen hier? Siehst du diese großen Götter, die wir hier haben? Die kleine Königin ging ein paar Minuten weiter. Wisst ihr, wenn Gott sich mit dem menschlichen Herzen beschäftigt, ist es schwer, jemanden davon abzubringen. Seht ihr? Sie sagte aber, seht, Herr. Sie sagte, sie haben mir gesagt, dass das Resultat tatsächlich eintrifft. Es geschieht etwas, das Gott über die Lippen der Menschen bringt, und zwar mit einer Weisheit, die jedem Menschen überlegen ist. Es ist unfassbar, welche Macht Gott seinem Volk gegeben hat. Und sie sind sich alle einig. Ich will es sehen. Weshalb, sagte er, du würdest dein Ansehen mindern, wenn du diese Gemeinde verlässt. Du kannst nicht zu dieser Erweckung gehen. Wir unterstützen das nicht. Aber wisst ihr, wenn ein menschliches Herz nach Gott hungert, egal ob mit oder ohne Sponsor, dann werdet ihr trotzdem hingehen, versteht ihr, wenn Gott sich mit dem Menschen beschäftigt. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich kritisch bin, aber ich habe nur ein Argument, seht ihr, aufgepasst. Das erste, was ihr wisst, ist, dass sie sagte, schau mal, ich bin in diesem Tempel, seit ich als kleines Mädchen hier geweiht wurde. Meine Mutter wurde hier geweiht, auch meine Großmutter wurde hier geweiht. Ihr habt mir alles über die Macht dieses Gottes erzählt. Ihr habt mir von all den Büchern erzählt, die ihr über ihn gelesen habt. Und er hat sich nicht ein einziges Mal gerührt. Alles, was ich gesehen habe, ist ein Haufen toter Glaubenssätze auf Papier. Aber Sie sagen mir, dass es da oben etwas gibt, das lebendig ist. Amen. Gesegnet sei das Herz der kleinen Königin. Alles, was ich weiß, ist ein Glaubensbekenntnis, das ich hier gesagt habe. Ich habe weder eine übernatürliche Bewegung noch sonst etwas gesehen. Sicherlich gab es durch einige unserer Generationen irgendwo eine Bewegung, nur ein kleines Gefühl, um uns alle dazu zu bringen, hierher zu kommen und anzubeten. Aber sie berichten mir, dass dies ein lebendiger Gott ist, der in seinem Volk lebt. Und das ist eine Statue. Jetzt pass mal auf, Liebes. Ich werde dich exkommunizieren lassen. Dein Name wird aus dem Buch gestrichen, wenn du da oben kooperierst. Verstehst du? Aber das machte keinen Unterschied für sie. Wisst ihr, sie hatte eine Menge Hindernisse, aber ihr Glaube hatte keins. Eurem Glauben steht kein Hindernis im Weg. Es ist mir egal, wo er steht, was er ist, egal, wer das Gegenteil behauptet. Wenn Gott anfängt, sich mit dem menschlichen Herzen zu befassen, wenn er anfängt, darin zu pulsieren, dass es die Wahrheit ist, und ihr erkennt, dass es die Wahrheit ist, dann gibt es nichts, was euch von Jesus Christus abhält. Richtig, ihr geht auf jeden Fall. Egal wie viele Glaubensbekenntnisse er aufsagen konnte und wie gebildet er war, wie er sich verbeugen und vor dem Götzen niederwerfen konnte, das machte für sie keinen Unterschied. Sie dürstete nach Gott, sie wollte es herausfinden und sie würde nicht eher zufrieden sein, bis sie es selbst herausgefunden hatte. Sie hatte in der Heiligen Schrift gelesen, dass er das sein sollte. Aber wird es jetzt funktionieren? Das ist die nächste Frage. Ihr könnt über alles reden, aber wird es auch funktionieren? Ihr könnt die ganze Mathematik erzählen, aber wird es auch funktionieren? Das ist die nächste Frage. Jetzt finden wir es heraus. Nun musste sie sich einer weiteren Sache stellen. Sie dachte, wenn sie dort hinaufginge, würde sie es nicht schaffen. Vergiss nicht, die Wüste war voll von Ismaels Kindern. Und die sind leichtfüßige Reiter und Räuber. Die ganze Wüste war damals voll von Räubern. Nun, die kleine Frau dachte Folgendes. Ich gehe hin, um herauszufinden, ob es wahr ist. Ich werde ein Opfer bringen und wenn es stimmt, werde ich es unterstützen. Wenn es nicht stimmt, kann ich mein Opfer wieder mitnehmen. Pfingstler sollten auf diese Frau hören. Dinge unterstützen, die sich über euch lustig machen, eure eigene Radiosendung einstellen und alles andere von euren eigenen Leuten? in Ordnung. Sie hatte einen gesunden Menschenverstand. Sie sagte, wenn ich herausfinde, dass es die Wahrheit ist, ist das alles für mich wert. Aber wenn es nicht die Wahrheit ist, dann weiß ich, dass es nicht die Wahrheit ist. Ich werde hingehen und mich selbst überzeugen. Und ich werde Sibylut die Kamele mit Weihrauch und Myrrhe, mit Gold und Silber und teuren Gewürzen und mit Dingen, die wertvoll waren. Sibylut Kamele. Und vergesst nicht, dass sie nicht in einem klimatisierten Cadillac hinauffuhr. Sie musste auf dem Rücken eines Kamels durch die Wüste Sahara reisen. Kein Wunder, dass Jesus sagte, dass sie in der Generation stehen wird, die diese Generation verurteilt. Und manche Leute hier wissen, dass das Gleiche passiert und wollen nicht über die Straße gehen. Messt mal, wie weit es von Palästina, von Jerusalem bis dorthin ist, wo sie war. Wisst ihr, wie lange sie dafür gebraucht haben? 3 Monate auf dem Rücken eines Kamels durch eine brennend heiße Wüste. Und was hatte sie? Nur ein paar Eunuchen und ihre Mägde hatte sie dabei. Wahrscheinlich musste sie bei Nacht reisen. Die direkte Hitze der Sahara-Wüste ist schrecklich und versengt einen. Und sie musste bei Nacht reisen. Aber wisst ihr, es ist etwas dran, wenn euer Herz anfängt, nach Gott zu hungern und zu dürsten, dann achtet ihr nicht mehr auf Gefahren oder andere Dinge. Der Arzt sagte vielleicht, dass ihr an Krebs sterben werdet, aber wenn euer Herz einmal den Glauben an Gott findet, vergesst ihr, was der Arzt gesagt hat. Dein Herz kennt keine Angst, solange es mit Glauben gefüllt ist. Sie reiste weiter, nachts, Tag für Tag und las die Schrift rollen. Jetzt wollen wir sehen, was Jehova ist, was er war, was er verheißen hat und so weiter, was er sein wird. Und ich werde herausfinden, ob er in diesem Mann zu finden ist. Ich weiß, was Menschen sind. Und ich glaube, ich werde wissen, was der Gott ist, weil ich gelesen habe, was er war. Und lasst mich das heute Abend zu Tucson sagen. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Das ist richtig. Er kann sich nicht ändern. Menschen ändern sich, die Zeit ändern sich, aber er ist der unveränderliche Gott mit einer unveränderlichen Botschaft. Sie kann nicht gegen Glaubensbekenntnisse ausgetauscht werden. Sie lässt sich nicht gegen konfessionelle Zugehörigkeit austauschen. Es muss die Kraft der Auferstehung Jesu Christi in der neuen Geburt durch den Heiligen Geist sein. Das ist die Bedingung Gottes. Es gibt nicht weniger und nicht mehr als das. Nun erfahren wir endlich, dass ihr Herz nach all ihren Mühen und Schwierigkeit dürstet. Und als sie sich der Stadt Jerusalem näherte, sah ich, wie ihre Augen aufleuchteten. Sie legte die Schriftrollen beiseite und schlug ihr Lager direkt vor dem Palasttor auf, um sich auf das Treffen vorzubereiten. Vielleicht kam sie am Abend an. Am nächsten Morgen ging sie früh in die Gemeinde, in welche der Pastor sprechen sollte. Als sie in die Gemeinde kam, sah sie, dass alle Leute ihre Plätze eingenommen hatten und die Musik zu spielen begann. Und nach einer Weile ging Pastor Salomo hinaus. Vielleicht hatte sie einen Platz ganz hinten in der Gemeinde, aber sie wollte bleiben, um zu sehen, was gesagt werden würde. Sie war nicht wie die Leute von heute. Wenn ihr etwas sagt, dem jemanden nicht zustimmt, haben sie nicht einmal eine Sekunde Geduld. Seht ihr? Das ist der Grund, warum sie nicht weiterkommen. Aber sie wollte zufrieden sein. Sie kam nicht, um zu sagen, ich gehe einfach hin, wie es die Leute heute tun. Und beim ersten Wort, das der Evangelist sagt, das ein bisschen gegen meinen Glauben verstößt, stehe ich auf und gehe wieder. Seht ihr? Nun, vielleicht tun sie das, seht ihr? Aber es zeugt in erster Linie von schlechter Erziehung und schlechten Manieren. Aber die Leute machen das heute trotzdem, weil sie denken, dass sie es nicht tun müssen. Sie müssen es nicht. Aber wenn ihr Gott begegnet, müsst ihr euch verantworten. Jetzt erfahren wir, dass diese Frau nicht nur für eine Botschaft kam, sondern so lange blieb, bis sie überzeugt war, ob es richtig oder falsch war. Und sie nahm ihren Platz ein und wartete. Und dann kam der Erste vor Salomo. Sie bemerkte, dass die Weisheit der Unterscheidung dieser Person genau alle Geheimnisse der Herzen verriet. Ihr Herz begann zu hüpfen. Sie wusste, dass da etwas Wahres dran war. Und im nächsten Fall war es dasselbe. Dann begann sie selbst zu dürsten. Sie hatte viele Probleme, wie uns die Heilige Schrift erzählt, über die sie etwas wissen wollte. Und als sie schließlich kam, bekam sie vielleicht eine Gebetskarte. Vielleicht wurde ihre Nummer aufgerufen, wir würden sagen, nur weil sie es sagte. Aber als sie vor Salomo kam, wie auch immer, als sie vor Salomo stand, sagte die Bibel, dass es nichts gab, was Salomo nicht bekannt war und was er ihr nicht offenbart hatte. Alles, was sie in ihrem Herzen verborgen hatte, offenbarte Salomo durch den Geist Gottes. Und als sie das sah, war das Leben der kleinen Königin wie weggeblasen. Sie stand vor dem Volk auf und sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Gesegnet sei Gott, der Herr, der Israel zu seinem Volk erwählt hat und seinen Geist auf seinen König gelegt hat und diese Weisheit gezeigt hat. Sie sagte, gesegnet sind die Männer, die die ganze Zeit bei dir sind und diese große Gabe wirken sehen. Gesegnet seid ihr und dass ich euch sehe. Sie wollte sogar etwas von dem Staub von oben in Israel in ihr Land bringen. Sie war fest davon überzeugt, dass es Gott war. Und sie sagte, bei allem, was man mir darüber erzählt hat, wusste ich kaum, ob ich es glauben sollte oder nicht. Aber jetzt habe ich es gesehen, wie es an anderen gewirkt hat. Und jetzt hat es auch an mir gewirkt und ich weiß, dass es richtig ist. Kein Wunder, dass Jesus sagte, sie wird am Tag des Gerichts aufstehen und diese Generation verurteilen und siehe da, ein Größerer als Salomo ist hier. Salomo war ein Mann mit der Gabe der Unterscheidung. Jetzt ist Jesus Christus in Gestalt des Heiligen Geistes hier mit allen göttlichen Gaben im ganzen Leib Christi, um sich zu offenbaren. Alles, was er der Gemeinde verheißen hat, wird uns gezeigt und manche von uns kümmern sich so wenig darum. Manche von uns sind so, wir schauen immer nach vorne, solange Satan euch dazu bringen kann, nach etwas in der Ferne Ausschau zu halten, übergeht ihr genau das, was Gott euch gegeben hat. Hört euch diese Bemerkung an. Der Mensch lobt Gott ständig für das, was er getan hat und freut sich auf das, was er tun wird und ignoriert, was er gerade tut. Das ist der Zustand der Menschheit. Das hat er schon immer getan und so ist es auch heute. Die Menschen blicken zurück und sehen, was Gott tut. Sie reden von einem großen Gott zu Pfingsten und erwarten einen großen Tag des Millenniums, an dem er wiederkommen wird und ignorieren, dass er gerade in der Gegenwart seines Volkes ist und sich auf dieses Millennium vorbereitet. Sie ignorieren es. Es liegt in der Natur der Menschen, das zu tun. Satan schleicht sich unter sie, um ihre Augen vor dem zu verbergen, was Gott ihnen geschickt hat. Das ist alles, was er tun muss. Ihr könnt in die Gemeinde gehen, so viel ihr wollt und tun, was ihr wollt. Aber wenn ihr die Dinge ignoriert, die Gott uns schickt, dann werden wir abgewiesen. Warum hat die kleine Frau das gesagt? Sie hat etwas Reales gesehen. Sie hat etwas gesehen, das nicht nur ein Haufen von Glaubensbekenntnissen war. Sie hat etwas gesehen, das sich manifestiert hat und echt war. Für mich ist alles, was sich als echt erweist, echt. Ich denke, dass die ganze Welt heute daran interessiert sein sollte. Wenn wir glauben, dass wir in der Endzeit leben und dass die Wiederkunft des Herrn Jesus nahe ist, sollten wir uns genau dafür interessieren, was heute vor sich geht. Wir sollten sie anhand des Wortes Gottes untersuchen, denn wenn wir vorbeikommen, ist es schon vorbei und wir wissen nichts mehr davon. So ist es schon immer gewesen. Die Menschen haben die Heiligen erst erkannt, als sie schon tot waren. Sie haben die Propheten nicht erkannt, bis sie tot waren. Jesus sagte, ihr Heuchler. Er sagte, wie ihr die Gräber der Propheten ausschmückt, so haben eure Väter sie hineingelegt. Sie erkannten den heiligen Patrick erst an, als er tot war. Johanna von Orléans haben sie nie als Heilige anerkannt. Die katholische Kirche verbrannte sie auf dem Scheiterhaufen als Hexe, weil sie Visionen gesehen hatte. Sie nannten sie eine Hexe und verbrannten die Frau auf einem Scheiterhaufen, weil sie um Gnade flehte. Ein paar hundert Jahre später fanden sie heraus, dass sie eine Heilige war. Natürlich taten sie Buße. Sie gruben die Leiche des Priesters aus und warfen sie in den Fluss. Buße, sicherlich. Es geht direkt über ihren Kopf hinweg und sie wissen es nicht. Gott macht das so, um seine auserwählten Kinder herauszuholen und um die Welt zu verdammen, die sein Wort ablehnt und seine Gegenwart verwirft. Seht euch all die Prediger von damals an, die auf das Geschenk Gottes in Jesus Christus blickten und sagten, das war ein Teufel. Wir müssen nicht auf ihn hören. Unsere Priester sind damit nicht einverstanden. Wo sind sie heute? Und seht euch die kleine alte, unglückliche Frau an, in deren Herzen die Saat Gottes brannte. Und als das aufflammte, sagte sie, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist und ich weiß, dass der Messias kommt, um das zu tun. Seht ihr, sobald das erste Ding aufblitzte, dieser kleine, vorherbestimmte Same in ihrem Herzen, ihr Name wurde in das Buch des Lebens des Lammes eingetragen, bevor die Welt gegründet wurde. Und das gilt auch für eure Namen, falls er dort steht. Seht ihr, das ist richtig. Und sobald der Lichtblitz da war und sie wusste, dass das die Stunde war, auf die sie warteten, ein Messias, und dass er genau das tun würde. Als sie das sah, wusste sie, dass es der Messias war und sie stellte ihn nie wieder in Frage. Sie lief in die Stadt und sagte, kommt, seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht ein Zeichen für den Messias? Sie hat etwas Wahres gesehen. Diese kleine Königin hat etwas Reales gesehen. Es verändert das Herz der Menschen. Das erinnert mich, wie ihr alle wisst, jage ich gerne. Früher habe ich gejagt oben in den Bergen im Osten. Zum Schluss möchte ich euch noch Folgendes erzählen. Ein kleiner Zwischenfall ist passiert. Oh, ich liebe die Sonnenuntergänge. Ich liebe die Natur. Ich liebe es, den Ruf zu hören. Die Kojoten werden ausgerottet und anderes. Wie ich es liebe, sie rufen zu hören. Ich. Es hat einfach etwas, ich liebe es. Und ich liebe die freie Natur, das Rufen der Tiefe in die Tiefe. Für mich ist das Gott. Und wenn ich das Flüstern der Kiefern höre und den Ruf der Vögel, dann ist das für mich Gott. Nun, aufgepasst. Ich ging dort oben mit einem Kerl namens Bert auf die Jagd. Er war ein guter Jäger. Um ihn brauchte man sich keine Sorgen zu machen. Er war ein hervorragender Schütze und ein guter Jäger. Und man brauchte sich keine Sorgen zu machen, dass er sich verlaufen könnte. Er wusste, wo er sich befand. Einmal bin ich spät nach oben gegangen, um mit ihm zu jagen. Es gibt nur einen Fehler, den ich an Bert gefunden habe. Er war ein guter Jäger, aber er war der gemeinste Mann, den ich je getroffen hatte. Er hatte Augen wie eine Eidechse, diese irgendwie schrägen Augen, wisst ihr, wie manche Frauen heute ihre Augen anmalen, hinüber, irgendwie wie eine Katze. Und er hatte diese Art von Augen, wisst ihr, irgendwie komisch aussehende Augen. Und er war immer so grausam, er schoss Kitze, nur damit ich mich schlecht fühlte. Und er sagte immer zu mir, ihr Prediger seid ein feiges Pack, versteht ihr? Und ich sagte, Bert, wenn das Gesetz sagt, dass du ein Kitz töten darfst, dann ist das in Ordnung, denn die Größe oder das Geschlecht des Tieres spielt keine Rolle, wenn das Gesetz es erlaubt, seht ihr? Ich sagte, es ist nichts dabei, ein Lamm zu töten. Abraham hat ein Lamm geschlachtet und es Gott geopfert, das ist richtig. Ich sagte, es ist nichts dabei, ein Kitz zu töten, aber Bert... Du tust es nur, um niederträchtig zu sein. Du erschießt erst eines, dann ein anderes und dann wieder ein anderes. Das ist niederträchtig. Es ist nicht richtig, das zu tun. Das ist Mord. Er sagte, ach Bill, sei nicht so streng mit dir. Du bist genauso feige wie die anderen Prediger. Oh, er war grausam. Aber an dem Tag, als ich dort hinaufging, war meine Frau bei mir. Wir gingen zu der kleinen Hütte, die dort untergebracht war und die Frauen und machten uns fertig. Bert und ich brachen an diesem Morgen auf. Wir hatten immer eine Thermosflasche mit heißer Schokolade und ein Sandwich dabei. Wir jagten bis zum Mittag und trennten uns dann, um über die Präsidentenkette und den Mount Wilson zu gehen. Wilson Mount, Adams und so weiter. Dann trennten wir uns und kehrten zurück, um in der Nacht ins Lager zu gehen. Wir haben Weißwedelhirsche gejagt, wirklich schöne Hirsche. So haben wir... In diesem Jahr sagte er zu mir, als wir an diesem Morgen aufbrachen, »Hey Billy, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe sie dieses Jahr besorgt.« Ich fragte, »Was ist das, Bert?« Er griff in seine Tasche und holte eine kleine Pfeife heraus, die er gebastelt hatte und die so klang wie ein kleines Rehkitz, das nach seiner Mama ruft. Ihr wisst schon, das kleine Rehkitz, das dieses kleine »Wii«-Geräusch macht. Ich sagte, »Bert, so etwas würdest du doch nicht benutzen.« Er sagte, ah, sieh an, du bist also immer noch ein Weichling. Und so gingen wir weiter. Es war schon ziemlich spät in der Saison. Die Weißwedelhirsche, auf die man ein paar Mal geschossen hatte, oh je, du sprichst von Verstecken? Ein Houdini wäre ein Amateur. wie sie sich also verstecken können. Und so gingen wir bis 11 Uhr. Es lag etwa 15 Zentimeter Schnee auf dem Boden. Wir haben nicht einmal eine Spur gesehen. Sie waren wirklich gut versteckt. Also so gegen 11, 12 Uhr gab es eine Art Schneeverwehung und eine offene Stelle, etwa so groß wie dieser Raum hier. Und Bert stand direkt vor mir. Er bückte sich und fing an, in seinen Mantel zu greifen. Ich dachte, er würde sein Sandwich essen und dann würden wir uns trennen und zurück zum Lager gehen, um in der Nacht zurückzukommen. Er fühlte sich wieder wohl. Ich dachte, er würde seine Flasche mit der heißen Schokolade herausholen, also griff ich nach hinten, um meine zu holen. Und als ich das tat, kam er mit dieser kleinen Pfeife heraus. Er schaute mich mit seinen Eidechsenaugen an und steckte die kleine Pfeife in den Mund. Er blies sie, als ob ein kleines Rehkitz oder ein kleiner Junge nach seiner Mutter rufen würde. Als er in die Pfeife blies, stand auf der anderen Seite der Lichtung ein großes Muttertier, eine Ricke, auf. Das ist die Rehmutter. Sie sprang auf, sie hörte den Ruf des Babys. Ich konnte sehen, wie er zu mir aufschaute und grinste. Ich sagte, Bert, das wirst du nicht tun. Du wirst das sicherlich nicht tun. Und er duckte seinen Kopf nach unten. Er blies wieder. Ich kann ihre großen Ohren und ihre großen braunen Augen noch sehen. Sie ist direkt ins Freie gelaufen. Es ist schon seltsam, dass eine Hirschkuh so etwas tut, vor allem um diese Tageszeit und mitten in der Jagdsaison, um so hinauszugehen. Aber sie ging direkt in diese Öffnung, eine kleine Lichtung, eine kleine Wiese. Es ist sehr ungewöhnlich, dass sie das tut. Aber warum hat sie es getan? Sie war eine Mutter. Sie wurde eigentlich als Mutter geboren. Und dieser Ruf von ihrem Baby hat sie nicht an die Gefahr denken lassen. Sie dachte nur an ihr Baby. Und als ich sah, wie sie sich zur Seite drehte, Bert, ich hörte, wie er den Bolzen seiner 3006 losließ und er war ein Volltreffer. Ich sah, wie er sich umdrehte und das Fadenkreuz des Zielfernrohrs genau auf ihr treues Herz richtete. Ich dachte, Bert, wie kannst du das tun? Wie kannst du das nur tun? Du wirst das sicherlich nicht tun. Ich dachte, diese Mutter geht da raus, um sich für ihr Baby einzusetzen und dann bläst du ihr das treue Herz aus dem Leib. Wie kannst du das nur tun, Bert? Und ich stand da. Ich sehe, wie er sich beruhigt und sich so niederlässt. Ich dachte, oh mein Gott, ich kann das nicht mit ansehen. Ich dachte, diese Mutter, sie kann nichts dafür. Sie verhält sich nicht sehr geschickt. Sie zieht keine Show ab. In ihr steckt eine Mutter. Ihre Rolle in ihr ist die einer Mutter. Und das war ein Baby, das in Not war. Und sie hat es gesucht. Und als der Bolzen fiel, drehte sich die Hirschkuh um und schaute zum Jäger, denn er hatte sich erhoben. Das erregte sie immer noch nicht. Sie war bereit zu sterben. Sie, oh, wenn die Menschen nur so sein könnten. Ich drehte meinen Kopf. Ich konnte nicht zusehen, wie er sie erschoss. Ich drehte meinen Kopf. Und ich fing an zu beten, im Stillen, weil ich wusste, dass er mich anschnauzen würde, wenn ich versuchen würde, sie zu vertreiben. Ich drehte meinen Kopf so und sagte, Vater Gott, hilf ihm, lass nicht zu, dass er die Mutter tötet, die versucht, ihr Baby zu suchen. Und es so weint, lass nicht zu, dass er sie tötet. Und ich drehte mich um und ich bemerkte, ich lauschte, um zu hören, dass das Gewehr jeden Moment losgehen würde, aber das Gewehr ging nicht los. Ich wartete und wartete und als ich mich umdrehte, um zu sehen, hielt er sie so. Ich sah, wie die Waffe so losging. Er drehte sich um, sah zu mir auf und aus seinen grausam aussehenden Echsenaugen liefen ihm die Tränen über die Wangen. Er warf die Waffe auf den Boden, er packte mich am Hosenbein und sagte, Billy, führe mich zu dem Jesus, den du kennst. Genau dort auf der Schneewehe führte ich diesen grausamen Jäger zu Jesus. Er ist jetzt Diakon in einer Baptistengemeinde dort oben. Warum? Was war es? Es war keine Predigt. Es waren nicht die Lieder, die er hörte. Aber er sah etwas, das nicht gespielt war. Etwas, das keine Maske war. Er sah etwas, das echt war. Wenn sie schweigen, werden die Felsen schreien. Er sah, dass es irgendwo etwas gab, das einen Menschen in den Tod schicken konnte. Eine Liebe, die dieses Muttertier in den Tod schicken konnte und dennoch keine Angst vor dem Tod hatte, weil die Liebe zu ihrem Rehkitz rief. Er wollte wissen, ob es einen Gott gibt, der ihm diese Art von Liebe geben kann, und er fand sie an diesem Tag. Freunde, ein Größerer als Salomo ist hier. Jesus sagte einmal, in der Bibel steht, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Er sagte, das kann sie vielleicht, aber ich kann euch nicht vergessen. Eure Namen sind in meine Handflächen eingraviert. Und das sind sie, durch Nagelsabdrücke in seinen Händen. Wir schauen hin. Gewiss, Männer und Frauen, die an ihn glauben, wollen etwas Echtes sehen. Würdet ihr heute Abend nicht gerne so sehr Christen sein, wie diese Hirschkuh eine Mutter war? Die Versammlung sagt Amen. Seht ihr, sie war nicht nur eine Scheinmutter, sie wurde als Mutter geboren. Sie hatte etwas in sich, vor dem sie sich nicht fürchtete, weil es sie ansprach. Wenn wir nur so christlich sein könnten, wie sie eine Mutter war, wie viele würden diese Erfahrung gerne machen? Die Versammlung sagt Amen. Gott, lass mich bereit sein, in Loyalität zu Jesus Christus der Kritik zu trotzen, allem zu trotzen und meine Liebe zu Gott unter Beweis stellen, egal, ob sich meine Mitmenschen über mich lustig machen, ob sie mich auslachen, ob sie mich altmodisch nennen oder was auch immer. Lass mich die Liebe Jesu Christi in meinem Herzen zeigen, so loyal wie diese Hirschkuh ihre Mutterschaft gezeigt hat. Wollt ihr das in eurem Herzen? Die Versammlung sagt Amen. Jetzt senkt euer Haupt und lasst uns beten. Himmlischer Vater, ein größerer als Salomo ist hier. Es gibt eine größere Liebe als die Liebe, die in ihren kleinen Geschichten von der Hirschmutter an diesem Tag beschrieben wird. Wie sie bereit war, sich dem Jäger zu stellen, sich dem Gewehr zu stellen, obwohl sie wusste, dass ihr jeden Moment das Herz aus dem Leibe gerissen werden würde. Aber, oh Gott, wenn ein Mann oder eine Frau oder sogar ein Tier bereit ist, Liebe zu zeigen, ich bete, Vater, dass jeder der Anwesenden heute Abend diese Art von Liebe empfängt. Eine noch größere Liebe als diese. Mögen sie sich nicht schämen, Jesus als ihren Retter anzunehmen. Mögen sie sich nicht dafür schämen, was er für sie getan hat. Mögen sie sich nicht schämen, ihn als Herrn und Retter zu bekennen. Mögen sie sich nicht schämen, ihn als ihren Heiler anzunehmen. Denn es steht geschrieben, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Gott, mögest du heute Abend kommen und für uns eine solche Realität sein, dass wir die Erscheinung Gottes unter uns sehen, sodass wir wissen, dass Jesus Christus, der gekreuzigte Herr von den Toten, auferstanden ist und unter uns steht. Vater, ich glaube, wenn du es heute Abend noch einmal vor den Menschen tust und dich in einer größeren Gabe als Salomo lebendig zeigst, es ist die Gabe des Heiligen Geistes für die Gemeinde. Dann werden sich die Männer und Frauen hier zu dir hingezogen fühlen, Vater. Ich übergebe dir jetzt alles, Vater, mit dieser einfachen kleinen Geschichte aus der Bibel und von dem kleinen Jagdausflug an jenem Novembertag oben in den weißen Bergen. Sie gehören jetzt ganz dir, Vater, und von hier an übernimmst du. Ich übergebe mich und diese Gemeinde dir im Namen von Jesus Christus. Amen. Nun, christliche Freunde, wenn unser Herr Jesus euch seine Liebe zeigen will, dass er euch liebt und heute Abend unter uns kommt und beweist, dass er hier ist, dann ist er es. Jetzt weiß es jeder, wie wir gesagt haben. Woher würdet ihr wissen, dass es Jesus ist? Seht ihr, woher würdet ihr wissen, dass dieser Baum, der wie eine Platane aussieht, und wenn er Pfirsiche trägt, was für ein Baum ist es dann? Es wäre ein Pfirsichbaum. Das Leben in ihm würde Pfirsiche hervorbringen. Und wenn ihr Christen seid, ist das Leben Jesu Christi in euch. Denn es ist der Heilige Geist. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Und dann wird der Heilige Geist, wenn ich euch sagen würde, dass der Geist von John Dillinger heute Abend in mir ist, würdet ihr erwarten, dass ich Waffen habe und hier draußen ein Räuber bin, wie er es war. Wenn ich euch sagen würde, dass der Geist eines großen Künstlers in mir ist, würdet ihr erwarten, dass ich die Berge hier genauso malen kann, wie sie aussehen, weil der Geist dieses Künstlers in mir ist. Und wenn ich euch sage, dass der Geist Christi in mir ist, dann sagt er selbst, dass ihr die Werke Christi tun werdet. In Johannes 14,12 steht, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Noch größere Werke als diese wird er tun. Das habe ich einmal zitiert. Der Mann sagte, sicher, wir tun größere Werke, wir verkünden das Evangelium in der ganzen Welt. Er hat das zu seiner Zeit nicht getan. Ich sagte, zeig mir erst die Werke, die er getan hat, dann reden wir über die größeren. Seht ihr, 90% der Welt wissen kaum etwas über Jesus Christus. Jedes Jahr sterben Millionen von Menschen, die seinen Namen noch nie gehört haben. Mehr, die Welt ist heute weniger evangelisiert als je zuvor, aber sicher. Dann sprecht über größere Werke, die das Evangelium verkünden, sicherlich nicht. Nun, heute wurden Gebetskarten verteilt. Ich glaube, sie haben Gebetskarten verteilt. Und jemand sagt, ja. In Ordnung, Billy, ist er nicht da? Vielleicht ist er rausgegangen. Nun, hat jemand von euch noch Gebetskarten von gestern? Hebt eure Hand. Ein paar wurden gestern verteilt. Habt ihr? Gut, dann fangen wir mit diesen an. Mal sehen, wo haben wir angefangen? Wo haben wir gestern angefangen? Mit Nummer 1 oder Nummer 1 bis ungefähr 10 oder 15? In Ordnung, lass uns das ändern, dann kommen wir woanders hin. Wir wollen jeden einzelnen von euch erwischen. Aber lasst uns das ändern, woanders anfangen. Nehmen wir die letzten 15 von Ihnen, von 85 bis 100. Wer hat die Gebetskarte 85? Hebe deine Hand. Warte, es könnten 2 mit 85 sein. Was waren die ersten? A's, stimmt? 2 Brüder sagen A. A, A 85. Es steht ein A auf der Karte und eine 85. A 85. Hebe deine Hand hoch. Gebetskarte A 85. Ist es die Dame hier? In Ordnung. Komm hier rüber. 86. Hebe deine Hand. 87. Wenn ihr nicht aufstehen könnt, werden wir sehen, die Platzanweiser bringen euch hier hoch, wenn eure Nummer aufgerufen wird. 87, 88, 89, 90. Also mal sehen, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 2, 3, 4, 5 bis 100. Stellt euch auf dieser Seite hier auf bis 100. Wenn noch nicht alle da sind und jemand eine Karte hat, dann behaltet einfach eure Karte. Behaltet sie einfach. Nach und nach werde ich versuchen, euch zu kriegen. Wenn ihr jetzt in diese Richtung schaut, schaut ganz genau hin. Ich möchte, dass ihr genau aufpasst, was ich sage. Eure Gebetskarte hat nichts damit zu tun, sondern nur damit, dass ich euch hier aufstelle. Das bedeutet nicht, dass ihr geheilt werdet. Ihr werdet nur geheilt, nicht durch eine Gebetskarte, sondern durch den Glauben. Das stimmt. Wer von euch war schon einmal in einer Versammlung und weiß, dass die Zahl der Geheilten im Publikum 10-mal so hoch ist, wie die der Geheilten hier oben auf der Plattform? Natürlich ist das so. Es ist euer Glaube, euer Glaube. Es geht nur darum, die Gebetslinie in Gang zu bringen. Das ist alles. Die Gebetslinie in Gang zu bringen. Nun schaut mal, jeder hat diese Tradition gelehrt bekommen und ich sage es zu meinen Brüdern und das ist in Ordnung. Es ist die Heilige Schrift, aber wir wollen uns gegenseitig die Hände auflegen. Habt ihr das bemerkt? Aber das war nicht für die Heiden bestimmt. So haben die Heiden das nicht akzeptiert. Den Juden, erinnert euch, Jairus sagte, komm und lege meiner Tochter deine Hände auf, dann wird sie leben. Das war eine jüdische Tradition, ist das richtig? Leg meiner Tochter deine Hände auf und sie wird leben. Aber der Heide sagte, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur das Wort, das ist alles, mein Knecht wird leben. Und Jesus drehte sich um und sagte, einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Er sagte, ich bin ein Mann unter Befehl. Wenn ich, und was hat er erkannt? Dass jede Krankheit unter der Autorität von Jesus Christus stand. Alles, was er zu tun hatte, war, das Wort zu sprechen. Und er hat es bereits gesprochen, seht ihr? Und das ist es, was ich versuche, euch zu vermitteln. Viele Leute denken, dass man warten muss, bis ein großer Evangelist wie Bruder Osborne, und Bruder Osborne ist ein großer Evangelist, Bruder Oral Roberts ist ein weiterer großer Evangelist und Bruder Tommy Hicks und so viele andere große Evangelisten, die heute im Land sind. Ihr denkt, ihr müsst warten, bis sie vorbeikommen, um geheilt zu werden. Das ist nicht so. Das stimmt nicht. Euer Pastor hat die gleiche Autorität wie jeder von Ihnen. Jawohl. Unter uns gibt es keine großen Männer. Wenn doch, dann hat sich diese Person aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Das ist richtig. Wir sind eins. Es gibt keine großen Menschen unter uns. Wenn man groß wird, hat man sich selbst von Gott entfernt. Das sind wir nicht. Und wenn euer Pastor nicht da ist, müsst ihr nur dem Wort glauben, das er über Jesus Christus gepredigt hat. Das ist alles, seht ihr? Es werden große Dinge getan. Nun, schaut her. Lasst uns an die kleine Frau denken, von der wir gestern Abend gesprochen haben, als Jesus einmal den Ozean überquerte. Wenn wir doch nur Zeit hätten, ein paar Wochen hier in Tucson, wo, ihr seht, die Sache ist die, dass es schwer ist, wenn ihr an einen Ort kommt, ist das alles neu für die Leute. Sie sehen nur einmal etwas und sagen, das ist irgendwie seltsam, aber ich weiß es nicht. Seht ihr, ich bin noch nicht lange genug hier, damit ihr euch damit vertraut machen konntet, um es zu sehen. Hört zu, ich habe Zehntausende von Visionen gesehen, die Gott, der Herr, mir gegeben hat. Und ich weiß, dass es hier Leute gibt, die den Versammlungen gefolgt sind, vielleicht an vielen Orten. Wie viele von euch waren schon in anderen Versammlungen? Zeigt mir eure Hand. Jetzt möchte ich euch etwas fragen. Es wurde nie ein anderes Wort gesprochen als das, was der Wahrheit entspricht. Ist das richtig? Wenn ja, dann sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen. Keiner kann sagen, wenn jemand sagen kann, dass er jemals eine dieser Visionen scheitern sah, steht es ihm frei, aufzustehen und es mir zu sagen. Ich kann das auf der ganzen Welt sagen, bei 10 Millionen von Menschen. Leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Sie wussten nicht, was das war. Die Leute aus der Stiftshütte, erinnert euch einfach, wir sind ein paar Leute, die reingekommen sind. Ich sehe zwei meiner Freunde hier, Herr und Frau Dauch, die hier sitzen, und Frau Brown aus Ohio. Die Sache von diesem dort oben und das Geräusch, das so entstand, dass die 7 Siegel herbeirief, wurde vorhergesagt. Wochen und Wochen und Wochen, bevor es passierte. Wie viele hier sind Zeugen davon, waren bei den Versammlungen dabei und haben es gehört? Hebt eure Hände hoch. Ist im Gebäude. Das seid ihr. Und die Wissenschaft kämpft sich durch. Als Georgie Lacey das untersuchte, sagte ich zu ihm, ich sagte, es ist wie ein bernsteinfarbenes Licht, es brennt dort. Und sie sagten, oh, das ist Psychologie. Herr Lacey sagte, ich dachte auch, es sei Psychologie, aber, sagte er, das mechanische Auge dieser Kamera kann keine Psychologie erkennen. Nein, es war da. Was ist es? Seht ihr? Jetzt schaut, in der Wüste, als Gott Israel durch die Wüste führte, führte er das Volk durch Christus durch die Wüste. Wie viele wissen das? Die Versammlung sagt Amen. Wie viele wissen, dass der Engel des Bundes, die Feuersäule, Jesus Christus war? Die Versammlung sagt Amen. Natürlich war er das, sicherlich. Er sagte, er erklärte es ihnen dort in Johannes 6. Sie sagten, er sah nicht älter als 50 Jahre aus und sagte, vor Abraham? Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Er war der Ich Bin, der im Busch war. Und er sagte, sie sagten, wir tranken Wasser aus dem Felsen. Und er sagte, er sei dieser Fels. Amen. Seht ihr nicht, ich war, ich bin. Er sagte, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Nun wurde dieselbe Feuersäule, die mit den Kindern Israels in der Wüste war, Fleisch, der Fleisch gewordene Gott unter uns, in der Form des Sohnes, der die Jungfrau überschattete und ihn brachte, damit Gott Mensch werden konnte, um zu sterben und den Preis für sein eigenes Gesetz zu bezahlen. Seht ihr, das ist das Evangelium. Und dann sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Unmittelbar nach seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung gab es einen kleinen Juden, der aufbrausend war und versuchte, alle ins Gefängnis zu bringen. Er war auf dem Weg nach Damaskus und hatte den Befehl des Hohenpriesters, alle zu verhaften. Und genau um die Mittagszeit wurde er auf der Straße niedergeschlagen. Und als er aufblickte, sah er ein großes Licht, das ihm die Augen ausstach. Wie viele wissen das? Die Versammlung sagt Amen. Die gleiche Säule aus Feuer. Seht ihr? Und er sagte, Herr, als Jude wusste er, dass es dieselbe Feuersäule war, die in der Wüste stand. Er fragte, Herr, wer bist du? Er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen die Stacheln zu treten. Er sagte, Herr, wer bist du? Nun warte, die gleiche Säule aus Feuer. Er sagte, ich bin Jesus. Aha, ist das richtig? Die Versammlung sagt, Amen. Erinnert ihr euch an die Nacht, als Petrus im Gefängnis saß? Derselbe Etwas kam in das Gefängnis, öffnete die Türen vor ihm und führte ihn heraus. Was ist es? Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Und wenn das nicht so wäre, wenn es etwas anderes wäre, würde es eine andere Wirkung haben. Aber wenn es derselbe Heilige Geist ist, der in der Wüste bei Israel und in Jesus Christus war, denn er ist jetzt in der Gemeinde. Er tut dieselben Werke, weil er dasselbe Licht ist. Seht ihr, es ist derselbe Geist, wenn ihr das nur glauben könntet, meine Freunde, nicht ich, sondern er. Seht ihr, er ist der Hohepriester. Eine kleine Frau, eines Tages glaubte sie, dass er der Sohn Gottes war. Sie hatte eine Blutkrankheit und sie sagte in ihrem Herzen, wenn ich doch nur seine Kleider anfassen könnte. Ich glaube, das hat sie von Elia übernommen, der den Stab nahm. Und ich glaube, dass Paulus das Taschentuch anlegen und sofort von jemanden anderem übernommen hat. Und sie sagte, wenn ich nur sein Gewand berühren kann, glaube ich, dass ich wieder gesund werde. Und sie drängte sich durch die Menge, bis sie sein Gewand berührte. Nun, das palästinensische Gewand hängt frei und es hatte ein Untergewand. Und so ging sie los und ließ sich nieder. Körperlich hätte er es nicht spüren können, denn das Gewand ist ein frei hängender Mantel. Aber er blieb stehen und alle legten ihre Arme um ihn. Hallo Rabbi, Prophet von Israel, wir sind froh, dass du hier bei uns bist und so weiter. Jesus blieb stehen und sagte, Moment mal, wer hat mich berührt? Warum? Sagte Petrus. Herr, er wies ihn zurecht. Mit anderen Worten, er sagt so etwas wie, Herr, sag doch so etwas nicht. Die Leute werden sich über dich wundern. Wer hat dich berührt? Alle haben ihre Arme um dich gelegt. Alle streicheln dich. Sag nicht, wer hat mich berührt? Er sagt aber, das ist eine andere Art der Berührung. Seht ihr? Ich merke, dass Tugend von mir gewichen ist. Er blickte auf die Zuhörerschaft und die kleine Frau mag gestanden haben oder sie saß oder wo auch immer sie war, es war etwas passiert. Er sah sie, sie konnte sich nicht verstecken. Seht ihr, sie hatte Gott berührt hindurch diesen Mann. Tugend, Kraft ging von ihm aus. Er erzählte ihr von ihrer Blutkrankheit und sie hatte aufgehört. Nun, derselbe Jesus ist heute derselbe Hohepriester. So steht es in der Bibel. Stimmt das? Predigerbrüder, die Prediger sagen Amen. Seht ihr? Er ist jetzt ein Hohepriester, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Er ist ein Hohepriester, der mit unseren Schwächen mitfühlen kann und für uns eintritt. Nun, ihr habt keine Gebetskarte, ihr werdet nicht hier oben in der Schlange stehen, aber wenn ihr wissen wollt, ob es die Wahrheit ist oder nicht, sagt ihr heute Abend einfach zu Gott, himmlischer Vater, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Und ich setze all meinen Glauben ein, den ich habe. Ich weiß, dass es nicht der Mann ist, der dort steht. Das ist nur ein Mann wie ich, mein Mann oder mein Bruder. Seht ihr? Aber ich glaube, dass der Mann die Wahrheit gesagt hat, denn es ist die Heilige Schrift. Und ich glaube, dass du jetzt ein Hohepriester bist. Lass mich dich berühren, Herr. Und du bist derselbe wie gestern. Du, dieser Bruder kennt mich nicht. Aber du drehst dich um und benutzt seine Lippen und sprichst zu mir und sagst, was du zu der Frau gesagt hast. Ich fordere euch im Namen Jesu Christi auf, diese Art von Glauben zu haben und zu beobachten, was passiert. Schau, ob es richtig ist oder nicht. Es ist die Wahrheit. Ihr müsst es nur glauben. Und wenn ihr das könnt, dann wird Gott euch segnen. Ist hier jemand, der noch nie in einem der Treffen war? Hebt eure Hand hoch. Mai, oh, wir sind froh, dass ihr heute hier seid. Gott segne euch. Nur ein kleines Treffen, eine Zeit der Gemeinschaft und dann rennt ihr einfach hier herein, nervös für 2 oder 3 Nächte und dann geht es weiter. Vielleicht können wir irgendwann, so Gott will und die Prediger es wollen, hierher zurückkommen und ein gutes Treffen abhalten, bei dem wir 2 oder 3 Wochen bleiben und die Kranken werden irgendwann ein Wachstum erleben. Sie wissen nicht einmal, was das Wachstum ist. Jetzt ist ein Leben wie ein bösartiger Tumor oder was auch immer es ist. Es ist ein Leben. Es ist ein Leben, das nicht sagend an meiner Hand, da gibt es jetzt keinen Krebs. Irgendwann wird es vielleicht einen geben. Normalerweise kommt der Krebs von, es ist eine wilde Zelle. Und wie einige von euch Schwestern in den Wechseljahren und sie geben euch diese Hormonspritze, macht das nicht. Vertraut einfach auf Gott. Hormone sind wilde Zellen und ihr pflanzt den Krebs einfach in euch hinein. Seht ihr, ich bin nicht, Doktor, denk nicht, dass ich versuche, deinen Platz hier einzunehmen, aber ich habe zu viel davon in der Gebetslinie erlebt. Seht ihr, was ihr also tun müsst, ist auf Gott zu vertrauen und auch euer guter, ehrlicher Arzt zu Hause wird euch sagen, dass das die Wahrheit ist. Ihr müsst nur an Gott glauben und ihm vertrauen. Er wird euch durch die Schatten führen. Er ist immer da, um euch zu helfen. So ist es richtig. beachtet, wir bemerken, was ist, wenn dieses Wachstum anfängt zu wachsen? Was ist das? Es ist eine Vermehrung von Zellen. Eine Zelle türmt sich auf die andere. Das seid ihr auch, eine Vermehrung von Zellen. Ihr wisst ja, wo ihr herkommt. Die heilige Ehe zwischen Vater und Mutter, eine kleine winzige Zelle. Wenn ich heute Abend euren Körper auseinandernehmen würde, um ihn Zelle für Zelle zu zerlegen, würde ich auf dieses eine kleine Leben stoßen. Im Inneren dieses Lebens gibt es natürlich die Chemie des Blutes und in diesem Blut ist das Leben und dieses Leben seid ihr. Nun, es beginnt Zellen zu vermehren und so vermehrt sich alles. Ein Vogel nach einem Vogel, ein Hund nach einem Hund und ein Mensch nach einem Menschen und es macht. Aber seht ihr, der Teufel hat keine Form. Krebs, es wird Krebs genannt. Das kommt von dem Wort Krebs, das übersetzt Beine ausbreiten bedeutet, zum Aussaugen. Er saugt euer Blut aus euch heraus. Es ist ein anderes Leben. Es ist ein Leben, das in euch lebt. Es gibt also ein menschliches Leben. Und es gibt noch anderes Leben. Und das ist es, was ich meine, nämlich dieses Leben. Wenn Sie jetzt sagen, nun, ihr nennt es, die Ärzte nennen es Krebs, manche nennen es Cataract, manche von euch nennen es anders, medizinische Begriffe. Aber Jesus nannte es Teufel und genau das ist es auch. Teufel bedeutet Peiniger und er ist da, um euch das Leben zu nehmen. Nun, manchmal kann der Arzt herumschneiden und alles herausholen, das ist wunderbar. Aber was ist, wenn er sich so festgesetzt hat, dass es nicht mehr geht? Wir haben es nicht mit dem Knoten selbst zu tun, wir haben es mit dem Leben zu tun, das in diesem Knoten steckt. Nun, wenn ihr sagt, Satan, komm heraus und ich kann es euch beweisen, lasst die Person ihre Hände auf meine Hand legen und es euch beweisen, zeigen, welche Auswirkungen es hat. Ihr habt es gesehen, viele von euch haben es erlebt. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Nehmt es zur Kenntnis. Was passiert, wenn das Leben dort herausgeht? Ihr kommt am nächsten Tag zurück und es schrumpft. Jeder weiß, wenn etwas stirbt, schrumpft es. Wenn ihr ein Reh tötet, es wiegt und den Brüdern sagt, wie viel es wiegt und es am nächsten Morgen auf die Waage legt, wird es ein paar Pfund leichter sein. Wenn ein Mensch stirbt, der falsche Zähne hat, nehmen Sie sie heraus, ein künstliches Auge, denn sie werden sie schrumpfen, sie werden herausfallen. Nun, nachdem er so lange gelegen hat wie ein kleines Tier, ein Hund, der auf der Straße überfahren wurde und in der Sonne lag, beginnt es anzuschwellen, dann wird es größer, als es ursprünglich war. Nach etwa 72 Stunden, wenn die Verwesung einsetzt, beginnt der Patient krank zu werden. Sie sagen dann, oh, mir geht es schlechter als vorher, ich habe meine Heilung verloren. Und wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, wandelt er an trockenen Orten und kehrt wieder zurück, seht ihr. Und wenn ihr nicht wirklich glaubt, egal wie viel es euch genommen hat, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es annehmen und es glauben könnt, wenn es zurückkommt, wisst ihr immer noch, dass es verschwunden ist. Und wenn ihr es akzeptiert, dann gibt es nichts als den Tod. Aber was ist denn los? Ihr habt eine, was wäre, wenn ihr eine Schlange in euch hättet, die ungefähr so lang ist? Dann würdet ihr sterben. Nun, was ist es? Euer Herz schlägt und reinigt den Blutkreislauf. Und das verursacht Fieber, eine Infektion. Und wenn diese Wucherung dann im menschlichen Körper liegt und tot ist und die Infektion einsetzt oder anschwillt, muss das Herz sie herausschlagen und das Blut reinigen. Natürlich geht es einem dann schlechter, aber die Leute, die keinen Glauben haben, rennen einfach rein, bekommen tatsächlich eine Erleichterung. Ich sehe Leute, einmal lief ein Mann mit grauem Star über seinen Augen herunter und spielte Klavier und konnte sehen. Er kam hoch, nahm dieselbe Bibel und las daraus. 4 Nächte später konnte er nicht einmal mehr seine Hand vor Augen sehen. Er kam zurück und sagte, ich habe meine Heilung verloren. Es war einfach eine gute Sache, dort zu sein. Er kam, ich sagte, Bruder, das ist verkehrt. Du bist ungläubig. Er sagte, nun, Bruder Branham, ich wurde geheilt. Aber ich sagte, nein, es ist die Schwellung des grauen Stars. Glaube einfach weiter. Du darfst nicht zweifeln. Wenn du das tust, wird es zurückkommen. Glaube einfach weiter. Du hast gesagt, du glaubst, dann nimmst du zurück, was du gesagt hast. Sage es nicht, wenn du es nicht glaubst. Ich ermutigte ihn und sagte es ihm. Er blieb dort 2 Wochen lang und am Ende der 2 Wochen konnte er die Bibel so gut lesen wie jeder andere auch. Seht ihr? Nun, wenn er keine Anweisung bekommen hätte, was er tun sollte, und da ist es, was ihr bekommt. wenn man so reinläuft und schon fällt alles auf den Pastor zurück und sie sagen nun, sie waren es nicht. Das liegt daran, dass die Gemeinde nicht trainiert ist. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und was sie tun müssen und insgesamt fehlt ihnen der Glaube. Sie haben eine Menge Hoffnung, aber was ich versuche zu tun, ist nicht, dass ihr sagt, wisst ihr was? Bruder Branham hat mir die Hände aufgelegt und ich bin gesund geworden. Ich will euch nicht einmal berühren. Ich will, dass ihr ihn berührt. Seht ihr? Ich habe damit nichts zu tun, aber mit der Gabe, die Gott mir gegeben hat, kann ich Christus manifestieren, ihn darstellen und ihn hier vor euch Wirklichkeit werden lassen. Das Wort selbst, das unter uns Fleisch geworden ist und zeigen, dass es Gott ist, dann berührt ihr ihn einfach und seht, was passiert. Versteht ihr, was ich meine, Freunde? Ihr wollt nicht etwas Großes. Wenn ihr das wollt, könnt ihr nicht an kleine Orte gehen. Ich war vor Jahren auf dem Feld. Ich habe nie zugelassen, dass meine Treffen zu einem großen Ort werden. Ich habe keine Fernsehgeräte. Ich habe nichts zu verkaufen. Ich habe nichts, nur Christus. Und ich gehe zu diesen kleinen Orten, zu denen einige der Brüder, die diese großen Programme haben, nicht gehen können, weil sie jeden Tag Tausende von Dollar brauchen, um ihr Programm aufrecht zu erhalten. Ich brauche dazu nichts, nur mehr von Gott, seht ihr? Ich kann gehen, wohin er mich schickt, seht ihr? Und genau dorthin kann ich gehen. Ich predigte hier vor kurzem über eine Erweckung in einer Gemeinde, die 20 Personen fasste. Sie war erbärmlich, aber wir hielten sie trotzdem ab, weil der Herr mir sagte, ich solle dorthin gehen, seht ihr? Und dann gehe ich hin und predige vor einer Menschenmenge von 500.000. Jemand sponserte es und nahm mich auf. Ich mache mir um nichts Sorgen. Ich kümmere mich lediglich darum, vor ihm recht zu wandeln, seht ihr? Er sendet mich dorthin, wo er mich hinsenden will. Soweit ich weiß, sind mir die Leute heute Abend in dieser Linie fremd. Wie viele da draußen sind mir fremd? Hebt eure, ich weiß, dass ich nichts über euch weiß, hebt eure Hand. Ihr braucht Christus. In Ordnung, ihr glaubt einfach. Jetzt, ich denke, es waren 100%. Während diese Gebetslinie hier oben läuft, beginnt ihr dort unten zu beten, dass Gott es tut. Und wenn er das tut, dann glaubt ihr auch. Würdet ihr? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen. Wie viele wissen, dass das genau die Art und Weise ist, wie er sich als der Messias Gottes identifiziert hat? Wie viele wissen das? Die Versammlung sagt Amen. Seht ihr, es ist genauso. Es ist genauso. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und ich tue nichts, bevor ich nicht sehe, was der Vater tut. Ich werde jeden Geist hier unter meine Kontrolle bringen, im Namen von Jesus Christus, zur Ehre Gottes. Bleibt auf euren Plätzen. Bleibt ruhig. Bewegt euch nicht. Wenn ihr euch bewegt, seht ihr, jeder von uns ist ein Geist. Wisst ihr das? Wenn nicht, wäret ihr tot. Seht ihr? Und euer Unglaube. Und ich sage, neigt euer Haupt, tut es. Ich sage, wenn er euch auffordert, aufzustehen, dann steht auf. Und was auch immer er sagt, tue, was er sagt. Denn ich bin es nicht. Es ist er. Nun beginnt eure Gebetslinie, wo auch immer sie sein mag. Himmlischer Vater, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Zeit abläuft. Hinter mir stehen heute Abend Hirten, Prediger, die vorausgesagt und behauptet haben, dass die Stunde kommen würde, in der dies geschehen würde. Einige alte Veteranen, die vor vielen Jahren an der Ecke standen mit einer Gitarre in der Hand und behaupteten, dass der Tag kommen würde. Und einige von ihnen sind heute Abend hier und ihre Söhne sind hier. Vater, sie haben nur den Weg geebnet, damit es Wirklichkeit wird. Mögen wir es jetzt empfangen, Herr, gewähre es uns. Und mögen wir uns gemeinsam um dieses große Geschenk versammeln, das Gott uns geschickt hat. Jesus Christus, gewähre es uns, Vater. Jetzt, Herr, du weißt, dass ich nicht einen dieser Menschen kenne. Ich weiß nichts über sie. Du kennst sie alle. Und ich versuche, den Menschen zu zeigen, dass es nicht um große Männer oder um eine große Gemeinde geht. Es geht um einen großen Gott und um Jesus Christus. Ich bete, dass du ihn uns heute Abend in aller Bescheidenheit erkennen lässt. Jetzt habe ich die Zugehörerschaft herausgefordert, Herr, auf dich zu schauen und lass einige von ihnen da draußen, Herr, jemanden, ich bitte dich, dass du den Heiligen Geist heute Abend einen Glaubenden wachrufen lässt, der die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistert und sie erkennen lässt, dass hier etwas vor sich geht. Mögen sie es verstehen und jeder Einzelne geheilt werden. Möge heute Abend, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, kein einziger Kranker in unserer Mitte sein. Möge jede nicht errettete Person gerettet werden, wenn sie fühlt und weiß, dass sie in der Gegenwart des Gottes ist, der sie eines Tages richten wird. Wir vertrauen dir jetzt alles an und ich übergebe mich selbst an dich. Benutze mich, Herr, wie du es für richtig hältst, im Namen von Jesus Christus. Amen. Ich bitte euch jetzt ganz still zu sein und zu beten. Stellt euch einfach vor, wenn jemand nicht der Meinung ist, dass dies von Gott kommt, dann fordere ich euch im Namen Jesu Christi auf, hierher zu kommen und das Gleiche zu tun. Und wenn ihr das nicht könnt, und dann sagt nichts dazu. Sucht in der Heiligen Schrift, versteht ihr, seht ihr, soweit ich weiß, liegt Gottes Bibel hier vor mir und diese Gruppe von Männern sitzt hier und sieht mich an. Ich kenne sie nicht. Sie ist einfach nur eine Frau, die da steht. Ich weiß nichts über sie. Wenn sie krank ist und ich eine Möglichkeit hätte, sie zu heilen, würde ich es sicher tun. Das glaubt ihr doch auch, oder? Ich würde es tun, wenn ich könnte. Aber ich kann es nicht. Niemand sonst kann es. Die Heilung kommt von Gott und er hat es bereits getan. Aber wenn Gott etwas tun könnte, um euch zu zeigen, dass er immer noch hier ist und er seine Verheißung einhalten wird, wenn er diese Verheißung einhält, dann wird er sie auch einlösen. Natürlich hält er die Verheißung der Heilung. Seht, und wenn Jesus heute Abend hier stehen würde mit diesem Anzug, den er mir gegeben hat, und du würdest zu ihm gehen und sagen, Herr, ich bin krank, ich möchte, dass du mich heilst. Ich glaube, es würde ungefähr so aussehen. Er würde sagen, Kind, glaubst du nicht an die Heilige Schrift? Ich bin für diesen Zweck gestorben. Ich habe deine Heilung auf Golgatha erkauft, als ich für dich gelitten habe. Aber woher soll ich wissen, wer du bist? Bist du mein Herr? Nun, was habe ich getan, als ich früher hier auf Erden war, um mich den Menschen bekannt zu machen, sowohl den Juden als auch den Samaritern? Nicht ein einziges Mal wurde dieses Wunder vor den Heiden vollbracht, denn die Heiden haben nicht danach gesucht. Jetzt ist der Tag der Heiden, an dem sie ihren Anteil bekommen. Und das ist der Tag, an dem er sagte, ein Wort gegen den Heiligen Geist, welcher als böser Geist bezeichnet wird, wird den Menschen niemals vergeben werden. Nun die Frau, wir beide hier vor Gott und unter der Bibel, wir sind absolut, ihr seht, wir kennen uns nicht. Wir haben uns nie gesehen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, warum sie dort steht. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen und dabei halte ich die Bibel in meinen Händen. Und was würde es mir als Prediger nützen, das zu sagen, wenn es falsch wäre, indem ich mich selbst verdamme? Ich muss nicht hier sein, um das zu tun. Ich bin gekommen, weil ich spüre, dass ich im Willen Gottes bin. Ich bin gekommen, weil ich weiß, dass der Tag des jüngsten Gerichtes eines Tages über Tucson hereinbrechen wird. Und Gott versucht euch, eine Botschaft zukommen zu lassen. Und ich muss sein Zeuge sein. Nichts gegen mich. Ich bin der Geringste unter euch. Ich bin euer Bruder. Es ist Jesus Christus. Aber er hat jemanden, durch den er wirken kann. Er wählt diesen aus. Er tut es selbst. Er hat es vorherbestimmt, dass es so sein soll. Wenn der Heilige Geist mir nun sagt, wer diese Frau ist oder was sie getan hat oder was es mit ihr auf sich hat, dann weiß sie, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Stimmt's? Ja, sicher. Sie würde wissen, ob es die Wahrheit ist. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, dann ist es nicht Gott. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann ist es Gott. Wie viele von euch werden jetzt von ganzem Herzen glauben und es annehmen? Die Versammlung sagt Amen. Nun sind wir hier unter Eid, unter der Bibel, vor seinen Zeugen, vor den Zeugen hier. Und die Bibel hat uns verheißen, dass das, was vor der Verbrennung von Sodom geschehen ist, auch bei den Heiden geschehen wird, bevor sie vernichtet werden. Der letzte Aufruf an Abrahams Samen, den königlichen Samen. Nun, wer weiß, dass die Frau mit geschlossenen Augen dasteht und nur das Wort des Gebetes wiederholt. Sie ist eine Christin, aber sobald sie aufgestanden ist, hin und wieder kommt ein Betrüger vorbei und versucht, sich als Christ auszugeben. Wer hat das schon mal gesehen? Die Versammlung sagt, Amen. Ihr seht auch, was mit ihnen passiert. Entweder fallen sie gleich um oder sie werden gelähmt. Sie nehmen sie raus und das war's. Wir spielen hier nicht Gemeinde. Ihr erinnert euch an Phönix vor ein paar Jahren, als es darum ging. Die Frau ist wirklich von etwas belastet. Wenn ihr jetzt sehen könntet, zwischen ihr und mir ist ein Licht. Sie beginnt zu verblassen, aber es scheint, dass ihr Geist aufgewühlt ist. Sie hat geistige Probleme, über die sie sich Sorgen macht. Das ist wahr. Wenn das wahr ist, hebe deine Hand. Wechselnd. Jedes Mal spüre ich, dass es heißt, er liest die Gedanken der Frau. Das tue ich nicht. Irgendwann finde ich das und rufe es dann auch aus. Einen Moment noch, mal sehen, ob wir das hier erahnen können. Zuerst weiß ich nicht, was da stand. Da war etwas. Es sah so aus, als gäbe es Ärger. Oh, hier ist es. Jetzt sehe ich es. Es ist ein spirituelles Problem. Eine weitere Sache, du hast Krankheitsanfälle. Du hast Probleme mit Gallensteinen. Das ist richtig. Stimmt das? Aha, die Schwester sagt, es kommt schubweise. Jawohl, ein ziemlich starker Mann. Merke noch etwas, du bist wegen jemanden belastet. Das sind einige Kinder. Es geht um deine Kinder, um ihr Seelenheil. Das ist wahr. Es geht auch um jemanden, der hier ist. Ich kann es spüren, es ist dein Mann und es geht um seine Rettung. Das ist richtig, sagt die Frau. Das ist richtig. Er ist jetzt anwesend. Das ist richtig, der Übersetzer. Du bist nicht von hier. Ich sehe dich irgendwo gehen, wo es grüne Hügel und viel Wasser gibt. Die Schwester sagt, Jesus, es ist weit weg von hier. Es ist nördlich von hier. Du kommst aus dem Bundesstaat Oregon. Die Schwester sagt, das stimmt. Das stimmt. Du kommst aus der Nähe von Grand Pass oder irgendwo da drinnen, wo die Hügel sind. Dein Vorname ist Lena. Die Schwester sagt, das stimmt. Dein Nachname ist Stovall. Die Schwester sagt, das stimmt. Das stimmt. Jesus Christus erfüllt dir heute Abend deine Bitte. Geh nach Hause. Dein Mann ist gerettet, deine Kinder auch und du wirst geheilt. Gepriesen sei der Name des Herrn Jesus Christus. Was immer es war, ich weiß es nicht. Es muss nur auf dem Band sein. Aber ich weiß, dass es eine Frau war, die Glauben hatte und glaubte. Glaubt ihr jetzt? Die Versammlung sagt Amen. Ist er derselbe gestern, heute und für immer? Die Versammlung sagt Amen. Ihr wisst, dass das der Geist sein muss. Jetzt kommt es darauf an, was ihr glaubt, dass es war. Nun, wie geht es dir, Lady? Die Schwester sagt, gut. Nun, wir sind uns fremd. Ich kenne dich nicht. Du bist viel jünger als ich. Aber glaubst du, dass Jesus mir sagen kann, was dein Problem ist oder etwas über dich? Würde es dir Glauben geben zu glauben? Glaubst du mir, dass ich sein Diener bin? Du weißt, dass ich es nicht wissen kann. Es wäre unmöglich für mich, es zu wissen. Es muss von ihm kommen, dem Geist. Und du bist dir in diesem Moment bewusst, dass etwas vor sich geht. Es ist seine Gegenwart. Du stehst nicht wirklich für dich selbst ein. Du hast eine Menge Ärger. Du hast eine Menge geistiger Probleme, über die du dich wunderst. Die Schwester sagt ja. Du wirst die Antwort auf sie bekommen. Und nur damit du weißt, dass ich weiß, wovon ich spreche, einiges davon hat mit etwas zu tun, das in deiner Gemeinde passiert. Die Schwester sagt, das ist richtig. Aha, das ist richtig, das ist richtig. Es ist ein Geschäft. Es geht um etwas in deiner Gemeinde, von dem du glaubst, dass es nicht richtig läuft. Das ist so, spricht der Herr. Das ist wahr. Und noch etwas. Ich sehe eine Person auftauchen, die fast tot ist. Es ist ein Krebsfall. Du betest für Krebs, für jemanden in deinem Land. Und du kommst auch aus Oregon, denn es ist das gleiche Land, von dem die Dame vorher war. Das ist richtig. Du bekommst, worum du gebeten hast. Die Schwester sagt, danke, Herr. Kehre nach Hause zurück. Dein Glaube gewährt es dir. Ich habe die Frau nie berührt, aber Gott hat es getan. Für sie. Glaub einfach. Wie geht es dir, Lady? Wir sind einander fremd. Der Herr Jesus kennt uns beide. Nun, nur einen Moment. Im Publikum ist etwas passiert. Sei ganz ehrfürchtig. Vor der Frau hier ist ein Mann erschienen. Jemand mit Glauben. Bete einfach weiter, egal wer es war. Ich habe es verpasst. Bete einfach weiter. Noch einmal, seht, um mit euch zu reden. Jeder hat einen Geist, seht ihr? Und die Menschen beginnen zu glauben, seht ihr? Und das führt dazu, dass der Glaube der Menschen in jeder Hinsicht anzieht. Versteht ihr? Das ist der Grund, warum ich jemanden hierher holen muss, der vor mir steht. Es gibt sogar Prediger, die hier sitzen, die krank sind und gerade beten, seht ihr? Und das ist, seht ihr? Und ich habe dich aufgerufen, dich mit der Gebetskarte. Ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich. Wenn der Herr Jesus mir dann etwas in deinem Leben sagt, das du getan hast oder hättest tun sollen oder etwas, das mit dir nicht stimmt, wenn du krank bist, vielleicht häusliche oder finanzielle Probleme hast, ich weiß nicht, was es ist, aber was auch immer es ist, du wirst wissen, ob es wahr ist oder nicht. Wenn er es sagt, wirst du es glauben und glauben, dass du jetzt in seiner Gegenwart bist, nicht in meiner Gegenwart oder in der Gegenwart dieser Männer, denn dann würdest du dich nicht so fühlen, wie du es jetzt tust. Es ist seine Gegenwart. Ein Mann steht immer wieder neben dieser Frau. Es ist ein schwergewichtiger Mann. Er ist etwas, ich sehe es. Du bist mit einem Mann befreundet, den ich kenne. Paul Kane, einem Prediger. Ihr kennt ihn. Das stimmt, denn da ist er. Es ist, ja, das stimmt. Und er hat für dich gebetet, dieser Mann. Und dein Problem ist, dass du einen Riss im Zwerchfell hast. Das ist richtig. Und das hat Komplikationen und alle möglichen Krankheiten verursacht. Du bist nicht von hier, du bist westlich von hier, du kommst aus Kalifornien. Glaubst du an Jesus Christus? Die Schwester sagt, ja. Wirst du ihn annehmen, Fräulein Moss? Du willst nach Hause zurückkehren und gesund werden? Kehre zurück und glaube es. Glaube jetzt an Gott. Zweifle nicht und es wird sich alles erfüllen. Glaubt ihr an den Herrn Jesus? Die Versammlung sagt, Amen. Wie geht es dir? Wir sind Fremder, eine für den anderen, nehmen wir an. Der Herr Jesus kennt uns beide. Ich kenne dich nicht, aber der Herr Jesus kennt dich. Es ist ein Licht und es verlässt die Plattform immer wieder. Glaubt alle weiter so. Macht einfach weiter, glaubt einfach weiter. Seht ihr, betet weiter. Richtig, du leidest unter einem Wachstum. Glaubst du, dass der Herr Jesus mir sagen kann, wo die Geschwulst ist? Sie ist auf deiner rechten Brust der Lunge. Das ist richtig, du bist nicht von hier. Jemand hat dich hierher geschickt. Sag mal, du warst schon mal in der Gebetslinie. Du kommst aus Chicago und du wurdest einmal in der Versammlung geheilt. Das wurde dir gesagt, weil du Probleme in der Seite oder im Bein hattest oder so etwas. Und du wurdest in der Versammlung geheilt und ein Mann mit grauen Haaren und einem grauen Muskel, Pastor Madsen Bose, der früher dein Pastor in der Gemeinde in Philadelphia war, wo du herkommst, hat dich heute Abend hergeschickt. Das ist richtig. Jesus Christus macht dich heil. Kehr zurück nach Chicago und freu dich. Jesus Christus macht dich gesund. Und wenn du glauben kannst, dann sind alle Dinge möglich. Wie geht es dir? Wir sind einander fremd. Ich kenne dich nicht, aber Jesus Christus kennt dich. Glaubst du, dass er mir seinen Geist geben kann? Dazu bin ich als Prediger nicht in der Lage, weißt du? Aber die Bibel verheißt, dass in den letzten Tagen der Glaube der Kinder zu den Vätern zurückkehren wird. Glaubst du, dass die Stunde dafür gekommen ist und dass dieser Dienst heute in der Gemeinde aktiv ist? Du kommst auch aus Chicago, denn ich sehe dich auf einer Straße gehen. Sieht für mich aus wie Clark Street, das ist richtig. Und du leidest an Arthritis, einem anderen Gebrechen in deinem Körper. Du kannst jetzt zurückkehren. Dein Glaube macht dich gesund. Gott segne dich. Geh und glaube von ganzem Herzen. Du glaubst, dass Gott Arthritis heilt? Dann geh zurück an deinen Platz und danke ihm dafür. Sei geheilt, sei gesund. Würdest du bitte nach vorne kommen, Lady? Möchtest du essen gehen und dich wieder gut fühlen, damit die alten Magenbeschwerden weg sind? Geh iss! Jesus Christus macht dich gesund. Die Lady dort mit einem kleinen, glaubst du, dass Gott das Kind heilen wird? Ich kann dir sagen, was das Kind hat, aber ich kann es nicht heilen. Schau her, mein Liebes, ich habe da draußen ein kleines Mädchen, genau wie deines. Ich habe sie oft weinend verlassen, so wie du jetzt, um ein kleines Mädchen zu besuchen. Du glaubst, dass Jesus Herzleiden heilen und es gesund machen kann? Dann komm her, komm zu mir. Himmlischer Vater, lass die Kraft des Heiligen Geistes, der jetzt gegenwärtig ist, das Leben dieses Kindes retten. Im Namen von Jesus Christus bitte ich um sein Leben. Amen. Zweifle nicht daran, zweifle nicht, Schwester. Geh glauben, es wird alles gut werden. Glaube jetzt von ganzem Herzen. Komm, Lady. Glaubst du, dass Gott die Beschwerden dieser Lady heilen kann, dass der Abfluss aufhören wird? Die Schwester sagt, jawohl. Kehre zurück. Glaube es von ganzem Herzen und es wird gut. Siehst du, willst du wieder frei atmen und das alte Asthma loswerden? Geh nach Hause und glaube es von ganzem Herzen. Du kannst geheilt und gesund werden. Glaube es von ganzem Herzen. Gott heilt auch Herzleiden. Das ist richtig. Glaubst du das? Kehre einfach um und sage Danke, Herr Jesus, und preise seinen Namen. Dann wirst du wieder gesund. Im Namen Jesu Christi gewähre ihr dieses. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Wie viele glauben? Die Versammlung sagt Amen. Was ist mit dir da drüben auf der Bahre? Glaubst du? Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Ich meine, sein Diener. Das macht die Leute fassungslos. Ich kenne dich nicht. Du bist nur eine Frau, die da liegt. Ich sehe, dass du auf einer Bahre liegst. Glaubst du mir, dass ich sein Diener bin? Wenn Gott mir offenbaren kann, was dein Problem ist, wirst du ihn dann als deinen Heiler annehmen. Auf dir liegt ein Schatten des Todes. Es liegt ein dunkler Schatten über dir. Wenn du dort liegst, wirst du sterben. Es nützt nicht, zum Arzt zu gehen. Es ist vorbei, soweit es ihn betrifft. Die Krankheit, die dich umbringt, ist Krebs. Warum nimmst du nicht Jesus Christus als deinen Heiler an? Steh von deiner Bahre auf, nimm sie, geh nach Hause, um gesund zu werden. Willst du das glauben? Dann nimm es an, geh nach Hause. Steh auf und glaube es. Und er stand auf. Was ist mit dir, der du die Hand hochhältst und den weißen Kittel trägst? Glaubst du, dass ich Gottes Diener bin? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was dein Problem ist? Du hast eine Art Anfälle. Es ist Epilepsie. Wenn das so ist, hebe die andere Hand. Glaube ihm jetzt von ganzem Herzen. Du wirst nie wieder einen Anfall haben. Ich fordere dich heraus, es zu glauben. Dieser Mann, der hier sitzt und mich ansieht mit einem Shirt, schaut genau hierher. Du leidest an einem Herzfehler. Ich kenne dich zwar nicht, aber das ist die Wahrheit. Ist das so? Lass es mich dir noch einmal sagen. Du bist ein Prediger. Du hast Gemeinden, die du besuchst. Es sieht so aus, als wäre es eine dunkle Rasse von Menschen. Es ist Mexiko. Das ist richtig. Du bist an jemandem interessiert. Das ist die Frau, die dort neben dir sitzt. Glaubst du, Gott kann mir sagen, was ihr Problem ist? Ich kann sie nicht heilen, aber wenn ich dir ihr Problem sage, wirst du dann an ihre Heilung glauben? Sie ist taub auf ihren Ohren. Lege deine Hände auf ihre Ohren und glaube von ganzem Herzen, dann kann sie geheilt werden. Wie viele werden das auch glauben? Die Gemeinde jubelt. Amen, hebt eure Hände in die Luft und nehmt Jesus als euren Heiler an. Du, der du an ihn glaubst, bist noch nicht errettet worden. Warum kommst du nicht gleich zum Altar? Du hast gesagt, dass du ein Gefühl in deinem Herzen haben willst, so wie du es hattest, so wie die Hirschmutter. Willst du ihn als deinen Erlöser annehmen? Würdest du jetzt hierher kommen, dich um den Altar stellen und mich mit dir beten lassen, während du in seiner Gegenwart bist? Viele von euch sollten hierher kommen und sich hierher stellen. Wenn du Christus als deinen Erlöser annehmen willst, dann komm jetzt. Willst du es tun? Gott segne dich, Herr. Gott segne dich. So ist es gut. Jemand anderes will ihn annehmen in seiner Gegenwart. Wie willst du ihm jemals näher kommen, wenn er mir sagen könnte, was dein Problem ist? Dann sagt er mir, dass du brauchst ihn. Komm jetzt zu mir. Du, der du ohne ihn bist, komm jetzt und nimm ihn als deinen persönlichen Retter an. Steh hier in seiner Gegenwart. Wer auch immer du bist, ob du zur Gemeinde gehörst, was auch immer du bist, wenn du noch nicht mit Gott im Reinen bist, bitte ich dich und fordere dich im Namen Jesu Christi auf, jetzt nach vorne zu kommen, bevor wir diese Heilungslinie beenden. Genau dann, wenn der Heilige Geist hier ist, wo ich das Gebet des Glaubens beten kann. Wenn er mich erhört, um die Kranken zu heilen, wird er mich sicherlich auch erhören, um die Verlorenen zu retten. Ihr, die ihr ihn als euren Retter wollt, tretet jetzt im Namen Jesu vor, kommt jetzt nach vorne, stellt euch zum Gebet um den Altar herum auf, genau zu diesem Zeitpunkt. Der Herr segne euch, das gefällt mir. Männer und Frauen, die überzeugt sind, der Heilige Geist selbst bringt sie heraus, bringt sie zum Altar. Ihr, die ihr glaubt, dass dies das Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi in diesen letzten Tagen ist, dass die Bibel genau das verheißen hat. Das kann ich nicht sein. Ich bin ein Mensch. Es ist euer Erlöser. Ich sage euch, es ist Jesus Christus mit meiner Hand auf dem Wort. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Sein Kommen ist so nah, dass er sich in der Fülle seiner Macht unter seinem Volk offenbarte. Wenn du Zweifel und Aufregung hattest, wenn du nur ein lauwarmes Gemeindemitglied bist, dann komm heute Abend und lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, während der Heilige Geist selbst hier ist und die unfehlbaren Beweise durch die Schrift zeigt, dass er hier ist. Das ist er. Kommt jetzt, jede Seele, die Jesus Christus in ihrem Leben haben will, tretet vor, nehmt ihn an, kommt jetzt. Sind möglich, glaube nur. Während wir es singen, möchtest du jetzt nicht kommen. Oh, glaube nur. Was? Glaube nur die biblische Wahrheit, was dir gesagt wurde. Hier ist er, der es beweist. Warum hat er mir das mitten in diesem Heilungsgottesdienst gesagt? Warum hat er mir in diesem Heilungsgottesdienst gesagt, ruf die Leute zum Altar. Es könnte die letzte Chance für jemanden sein. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, gehorche dem Geist. Glaube nur, glaube nur, glaube nur. Alle Dinge sind möglich. Glaube nur. Herr, jetzt glaube ich. Herr, jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich, in Ordnung. Predigerbrüder, genau hier unten, genau hier entlang, sei dieses Mal, Bruder, geh gleich runter. Die persönlichen Mitarbeiter sollen sich jetzt versammeln. Wir wollen für diese Menschen beten. Ich glaube, oh Herr, ich glaube, alle Dinge sind möglich. Ist es für mich möglich, den Heiligen Geist zu empfangen, wie sie es am Pfingsttag taten? Sicherlich, wenn du es glaubst. Glaube nur. Willst du eine echte Erfahrung der Liebe Gottes machen, so wie die alte Hirschmutter es mit dem Baby tat? Wenn deine Erfahrung nicht so ist, bist du zu kurz gekommen. Komm schon, wenn du Jesus Christus in deinem Leben manifestieren willst, dann komm, spiel nicht länger Gemeinde. Die Stunde ist gekommen. Wir dürfen nicht mit dieser großartigen Sache, die Gott uns gegeben hat, herumspielen, den unfehlbaren Beweisen, dass Jesus Christus heute lebt, nachdem er 2000 Jahre weg war. Möchtet ihr nicht kommen? Die Gemeinde erhält ihre letzte Gabe. Das ist das Letzte, was die Gemeinde vor dem Kommen Christi erhalten wird, gemäß dem Wort Gottes. Jesus sagte, wie es in den Tagen Lots war, so wird es bei dem Kommen des Sohnes Gottes sein. Hier sind wir. Kommt doch alle, die ihn noch nicht kennen. Jede Seele, die heute Abend im Zweifel ist, lasst euch diese großartige Gelegenheit nicht entgehen. Wollt ihr nicht kommen und euch zum Gebet aufstellen, während wir uns an diesem Ort versammeln? So ist es richtig. Kommt einfach weiter. Wir wollen euch sehen, alle die... Wir warten noch einen Moment, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass noch mehr von euch kommen sollten. Egal, welcher Gemeinde ihr angehört. Wir bitten euch nicht um eine Mitgliedschaft in der Gemeinde. Wir bitten euch zu kommen und Christus zu empfangen. Möchtet ihr den Gott empfangen, der die Geheimnisse eures Herzens kennt, der sie genau hier offenbaren kann, wie er es getan hat, der genau die Gedanken kennt, die ihr denkt und sie euch beschreiben kann, wie er es in den vergangenen Tagen getan hat? Nun, der Herr segne euch. Während die einen um den Altar stehen und die anderen kommen, sollen sich die Zuhörer einen Moment erheben, während wir beten. Die Kranken da draußen, die nicht in der Gebetslinie waren, legen sich gegenseitig die Hände auf. Alle persönlichen Mitarbeiter und die Prediger sollen den Menschen hier die Hände auflegen. Seid ihr bereit? Habt ihr etwas gesehen, das real ist? Hat etwas euer Herz aufgewühlt? Ist euch die Erkenntnis, dass Jesus Christus heute Nacht lebt, plötzlich zu einer Realität geworden? Lasst uns nun unsere Häupter beugen und jeder auf seine Weise beten. Denkt daran, dass gerade jetzt Millionen von Gebeten auf der ganzen Welt gesprochen werden. Gott hört jedes Einzelne, denn er ist unendlich. Betet jetzt so, wie ihr es in eurer eigenen Gemeinde tut. Betet, dass Gott euch eure Sünden vergibt. Betet, dass er euch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Bete, dass Gott euch heilt. So ist es richtig. So fällt der Heilige Geist unter euch und gibt euch großen Sieg und Freiheit. Himmlischer Vater, wir bringen diese Zuhörer gerade zu dir. Möge die große Kraft, die Jesus Christus aus dem Grabe auferweckt hat, diese Gemeinde gerade jetzt beleben. Möge die heilende Kraft, möge jeder Kranke von den Mächten des Satans befreit werden. Möge jede verlorene Seele gerettet werden und jeder Gerettete mit der Taufe des Heiligen Geistes erfüllt werden. Gewähre es, Herr. Betet, wie ihr noch nie gebetet habt. Betet, als würdet ihr sterben, als ob es eure letzte Minute wäre, und Gott wird es gewähren.